Heute der Game Talk der Comebacks. Große Fantasy- und Science-Fiction-Serien, ein persischer Prinz und einer meiner liebsten Ex-Kollegen jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Und keine Sorge, Gregor hat es gerade schon gesagt, heimlich zu mir. Er ist doch noch bei Rocket Beans, aber Gregor, dich meine ich auch gar
oder
nicht.
Oder ist was ich nicht weiß oder so noch?
Da sprechen wir nach der Sendung okay. Nochmal drüber. Aber bis dahin, schön, dass du heute wieder mit beim Game Talk bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann, gerade bei so einer bunten Sendung wie heute. Ich glaube, wir hatten selten so eine große Mischung an Themen.
Ja, es ist viel wieder los in der Welt der Spiele. Und ich habe gedacht, ich frage einfach mal bei Andreas an, ob er heute Zeit haben würde. Und ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Schön, dass du da bist, Andreas.
Sehr schön. Ich freue mich, wieder hier im Wohnzimmer des Gamings zu sitzen.
Sehr schön. Ich habe danach geguckt, du warst ja ein paar Monate auch schon nicht mehr da quasi. Ich glaube, seitdem du quasi Rocket Beans verlassen hast ungefähr, da hattest du noch mal einen letzten Auftritt. Und in der Zwischenzeit hast du natürlich auch ein paar Dinge gespielt, von denen du uns heute hier erzählen wirst. Wir beginnen aber mit einem Thema, was Gregor für uns beackert hat. Es geht um ein Spiel, das noch keinen Release-Termin hat, aber wahrscheinlich irgendwann im Sommer erscheinen wird für PC, PlayStation, Xbox. Und du konntest es anspielen und hast uns auch ein bisschen Footage mitgebracht. Ich habe es in der Einleitung gesagt, es geht um Comebacks heute und es geht hier quasi um die Mana-Reihe von Square Enix und den nächsten neuen Teil. Was kannst du uns erzählen über Visions of Mana, lieber Gregor?
Genau, also wie du erwähnt hast, ich konnte vor ein paar Wochen Visions of Mana anspielen, wurde hier angekündigt, schon ein bisschen her, wo die Ankündigung war. Wir haben aber ein bisschen Trailer bekommen. Kann das irgendeine Game Awards Show gewesen sein? Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir wussten schon ein bisschen davon. Man war sich nicht ganz sicher, was für eine Art Titel es ist. Als ich den Trailer damals gesehen habe, dachte ich, vor allem, weil man hier auch gerade noch mal einen der Bosskämpfe sieht, den ihr auch spielen kann. Ist ja bekannterweise der gleiche oder fast der gleiche Gegner aus Secret of Mana, den man zuerst bekämpft. Oh, könnte es vielleicht ein aufwendiges Remake sein oder ein Reboot? Nee, Visions of Mana ist der neueste Serieneintrag, die neueste Fortsetzung des Spieles. Spieltechnisch anlehnend an Trials of Mana, dem Remake. Das war ja die Neuauflage eines alten Super Nintendo-Spiels, was wir nicht bekommen hatten. Das Secret of Mana-Sequel, was nur die Japaner früher kannten, was man sich teuer importieren musste. Das ist vor ein paar Jahren ja nochmal in einer von Pixel Art auf Super Nintendo in einer 3D-Action-Adventure-Gameplay-Art umgesetzt worden. Und ich mochte das Trials of Mana von Anfang 2020 ganz gerne, muss ich sagen. Die hatten sich da schön Mühe gemacht, alles so in 3D nochmal aufzuwerten. Die drei Charaktere, mit denen man rumgelaufen ist, dass man da quasi wie so bei den East-Spielen, wer die kennt als Action-Adventures, jederzeit wechseln kann und verschiedene Attacken hat. Visions of Mana spielt sich sehr, sehr ähnlich. Gefühlt mit natürlich technisch nochmal an der Schraube höher gedreht, weil ich habe es jetzt auf der PS5 gespielt. Wobei die Version, die ich gespielt habe, war jetzt keine öffentliche Demo, aber eine, die für eine Messe gedacht war. Da war wohl noch nicht so alles implementiert, was so Optimierungen angeht. Da gab es so einen Leistungs- und Grafikmodus. Hat keinen Unterschied gemacht, was sie eingestellt haben. Okay. Und es war so, es konnte oft die 60 halten, aber man sieht, das ist jetzt vorgefertigte Footage, die ich bekommen habe. Selber durften wir nicht aufzeichnen. Die haben sich hier schon bemüht bei der Footage, dass sie das flüssig dann haben. Ja? Also denke ich mal, sorry, der Comic-Grafikmarkt, der...
Genau, wenn du sagst, es hat jetzt keinen Unterschied gemacht, also die Modi waren dann beide mit 60 Frames
Genau, beide mit Framerate-Einbrüchen. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur davon aus, für die Leute, eventuell gibt's das ja nochmal als öffentliche Demo, die können mal auf einer Messe das selber anspielen. Mhm. Ich würde davon ausgehen, wenn du dann diese Modi drin hast, dass für unsere Grafik-Fetischisten dann du wahrscheinlich höhere Auflösungen vielleicht auf 30 Frames beschränkt hast und dann 60 mit niedrigeren. Es sah gut aus, natürlich unter der Voraussetzung, dass du diesen vielleicht simpler ist nicht ganz das richtige Wort, aber sagen wir mal den konkreteren Grafikstil in dieser Comic-Art, der sieht schon ganz cool aus, wie sie es umgesetzt haben. Mhm. Ansonsten, ich durfte nicht viel über die Story da erfahren. Cutscenes gab es da noch nicht groß zum Gucken. Ich konnte zwei Gebiete mir anschauen, herumlaufen, kämpfen, mit den Charakteren unterwegs sein. Alles, wie man es von den Trials of Mana oder vergleichbaren Action-Adventures kennt. Echtzeitattacken, du hast nochmal so Modifikatoren, wo du dann Special-Attacks dir draufpacken kannst. Alles mit so Beschwörungsgeistern kombiniert wie bei Secret of Mana, die man hier ausrüsten kann und die quasi auch die Jobklasse des Charakters wechseln. Und jeder Geist gibt dir dann unterschiedliche Kombos, unterschiedliche Fähigkeiten, die du hast. Wenn du die Geister, die kannst du equippen, wenn du die bei den Charakteren wechselst, dann wechseln die wirklich komplett auch das Outfit und die Jobklasse und die Fähigkeiten. Und das Coole ist, die Geister leveln selber. Das heißt also, wenn du mit irgendjemandem so Moves ausgelernt hast und die auf einen anderen Charakter gibst, kann er die auch Das heißt also, du musst nicht von jedem so die Jobs von vorne anfangen. Also habe ich sehr viel herumexperimentiert, ja, also gewechselt. Die Gebiete waren einigermaßen groß, wo du rumlaufen konntest. Ich weiß nicht, ob du so Open World oder Sandbox dazu sagen kannst. Mhm. Wahrscheinlich einfach, weil wir jetzt auf Current-Gen-Konsolen sind, können die ein bisschen breiter sein, wo man unterwegs ist und nicht so durch Ladezonen unterbrochen. Da war so eine riesige Wiese, wo ich unterwegs war, wo ich ganz nach hinten schauen konnte. Gegnergruppen in Echtzeit konnte man die angehen. Du hast auch Reittiere gehabt, mit denen du schnell so Distanzen überwinden kannst oder auch über Gegner drüber mähen, einmal drüber, um denen kurz eine mitzugeben, bevor du reingehst. Und ja, also ich glaube, die Footage für die Leute, die Videofassung jetzt schauen, sagt mit am meisten aus, wer Trials of Mana oder vergleichbare Spiele mag. Das hat wieder echt Fun gemacht. Mhm. Mal gucken, inwiefern du dich storytechnisch da von mitreißen lassen kannst. Je nachdem, was sie sich ausdenken. Wie gesagt, bei der Demo, die ich spielen konnte, konnte ich da mir noch nicht so ultra viel anschauen. Dementsprechend, also wer sind diese Charaktere? Warum sind die gerade unterwegs? Die eine Figur, mit der ich gespielt habe, hat mich sehr stark an den Hauptcharakter von Ni no Kuni 2 erinnert. Mhm. Wer das mal gespielt hat, da hast du so einen Prinzen mit so einer Löwenmähne gespielt. Ja. Und hier ist es tatsächlich so ein katzenartiger Charakter, der fast genauso ausschaut. Wahrscheinlich rein Zufall, aber ich habe mich daran erinnert gefühlt. Und mit diesen Beschwörungsgeistern, die du equippen kannst, die kannst du auch für Traversal-Geschichten benutzen. Mhm. Zum Beispiel so den Windgeist, damit er so eine Windhose erschafft. Und dann kannst du irgendwie so einen Berg hoch dich wuchten. Also wird das auch wohl, wie bei Trials of Mana, sehr ähnlich, so einen Puzzle-Faktor haben, dass du nicht einfach nur rumläufst und Action machst und Gegner killst die ganze Zeit, sondern dass du auch dich beim Erkunden da mal ein bisschen austoben kannst, vielleicht auch mal so Dungeons mit Rätseln drin, würde ich jetzt tippen. Ja. Was ich mir erhoffen würde, weil ich bei Trials of Mana das ganz cool fand, das war ja wirklich, wie gesagt, ein altes Super Nintendo RPG, was sie umgesetzt haben für moderne Art. Die hatten da wieder schön eine richtige Oberwelt mit einem Luftschiff oder einem Luftdrachen, mit dem man rumgeflogen ist. So dieses wirklich Erkunden. Und da ist ein Gebiet, wo ich noch nicht gewesen bin. Da ist ein Dungeon und so. Und ich hoffe, das erhalten sie sich nur in größerer Form. Ich bin ganz angetan. Gab es auch sehr viele Action-Adventures in der Form in den letzten Jahren, aber ich habe schon wieder Bock.
Ich finde das auch spannend, und wo du sagst, das waren so ein bisschen größere Open-World-artige Abschnitte, die sind dann wahrscheinlich auch ohne Ladezeiten und so, da du eben technisch hier jetzt nicht mehr auf die Switch Rücksicht nehmen musst, also es sind größere Areale, aber auch Städte oder so konntest du auch jetzt dann nicht besuchen, ne? Dass man irgendwie mal in Läden gegangen ist oder geschaut hat, wie sind solche Städte dann aufgebaut. Wird es aber sicherlich neben den Dungeons dann auch geben.
Ich denke mal, ja. Also es gab bei Trials gab es ja einige Siedlungen. Hier bei dieser Wiese, wo ich unterwegs war, gab es so 2-3 Häuser am Anfang, wo so Safe-Punkte waren. Safe-Punkte verteilt über die Map. Da kannst du dich auch hin und her warpen dann später, sobald du die freigeschaltet hast. Und ich denke, da wirst du auch dann größere Städte und Siedlungen haben und Läden und Inns, wo du übernachten kannst. Hm. Aber vielleicht hat man es in der Footage hier noch mal kurz gesehen. Du hast natürlich so Shortcuts über L und R-Buttons, die du drücken kannst für die Moves. Wenn du es ganz klassisch haben willst, das Ringmenü ist auch wieder drin, was du dann so benutzen kannst, um die Action anzuhalten, um da Items zu verwenden oder auch, als ob ich es getimed hätte, Fabian.
Das kam auch gerade so vor.
Dass du da Items oder die Fähigkeiten wählen kannst, aber für die Leute, die so dieses typische Action-RPG mit Pause dann mögen, ist das auch drin, wenn du taktischer spielen willst, bei dem ich hau einfach lieber drauf und guck mal, was kann ich noch auslösen, wer hat noch Skill-Punkte übrig, lass mir einfach ballern und gut ist.
Ich find's natürlich nach wie vor ein komisches Gefühl, dass das Spiel eben nicht für die Switch kommt, weil diese Serie ja ursprünglich sehr mit Nintendo verbandelt ist, also mit dem ersten Gameboy-Teil, den beiden Super-Nintendo-Spielen danach, und bin mal gespannt, ob das nicht langfristig dann noch für einen etwaigen Switch-Nachfolger auch kommen wird. Und meine Frage an der Stelle mal an Andreas, der hier gerade so aufmerksam zuschaut. Hast du eine Beziehung zu diesen Mana-Spielen? Also hast du früher Secret of Mana gespielt oder generell zu dieser Art von Spiel, was wir hier vorfinden? Ich kann das bei dir immer ganz schlecht einschätzen, weil du so viele unterschiedliche Spiele
spielst. Ja, das stimmt. Ich bin auch eigentlich immer offen für solche Genres. Als Gregor eben Ni no Kuni erwähnt hat, das ist tatsächlich was, wo ich, sag ich mal, zugeschaut habe, 150 Stunden lang.
Oh, wow.
Und dann auch am Anfang dachte, ach na ja, diese kindliche Optik, diese gewisse Geborgenheit, die ja auch in diesem Look einfach irgendwie mitschwebt, dem kann ich so gar nichts abgewinnen. Aber wenn man sich das dann so 100 Stunden anguckt, dann denkt man schon, naja, es ist irgendwie schon ganz cute und ich verstehe das. Und ich glaube, diese Mana-Serie ist halt sowas, wo mir irgendwie so ein Einstiegspunkt fehlt, um da mal reinzukommen. Weil die Kämpfe an sich, das sieht schon sehr kurzweilig und spaßig aus. Wäre aber für mich auf jeden Fall eher was, wo ich sagen würde, ja, das würde ich dann für unterwegs gerne haben, als das jetzt zu Hause anzumachen, auf der Couch sitzend. Aber es sieht schon ganz gut aus, auch nicht so überladen. Manchmal sind diese Spiele ja dann so überladen mit Effekten.
Was du meinst.
Und nur Zahlen, die aufploppen, während hier viele Zahlen aufploppen und ein paar Effekte zu sehen sind. Aber es ist nicht so krass, dass mich das jetzt abschreckt.
Ja, ich würde eine kleine Ergänzung nochmal machen. Wir konnten Singleplayer das spielen auf dem Event. Das heißt also, ich habe ganz alleine gespielt und zwischen den Charakteren hin und her gewechselt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, Multiplayer ja oder nein. Ich sehe hier verschiedene Quellen gerade online. Die einen schreiben, it's gonna be a Singleplayer game. Die anderen schreiben, both Singleplayer and Multiplayer. Also vielleicht, dass man sich dann nochmal... Es war ja so eine Sache bei dem, bei Secret of Mana, dass du dann den Adapter hattest, wo du drei Leute gleichzeitig spielen lassen kannst, was auch ganz wichtig war in bestimmten Situationen, weil die KI nicht so toll war auf dem Super Nintendo. Das ist mittlerweile natürlich besser hier, aber ich bin jetzt auch alleine gut zurechtgekommen. Natürlich könnte es noch was extra Cooles sein, wenn du tatsächlich zu dritt gleichzeitig unterwegs sein kannst.
Ja, warten wir mal ab, ob das kommt. Habt ihr schon eine Erfahrung bringen können bei dem Event, ob das Spiel auch eingedeutscht wird komplett später? Also auch deutsche Sprachausgabe bekommen?
Ja, ich hatte deutsche Texte. Ich glaube, ich konnte noch nicht erfahren, ob es da noch eine deutsche Synchro oder sowas gibt. Aber die Texte waren zumindest da. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht noch mal eine Synchro kommt, weil wir häufig von Square noch mal synchronisierte Spiele in der Zeit bekommen haben, sogar sehr gut synchronisierte. Wobei bei dieser Art von Spiel, Square bringt auch sehr viele Games raus. Und wenn die für jedes Game dann eine neue Synchro machen, eine deutsche, wer weiß, ob sich das dann auch wirklich rechnet bei so einem kleineren Titel als jetzt einem Final Fantasy.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie sich das hier bei den Mana-Spielen verhält. Ich kann das jetzt nicht an Zahlen festmachen, aber glaube ich schon, dass die in Europa auch wichtig sind oder gerade auch, also Secret of Mana und so, großes Ding damals auch in Deutschland war, wo immer sehr viel Aufmerksamkeit reingegangen ist, weil die damals ja recht aufwendig lokalisiert wurden und diese großen Verpackungen und Spieleberater und sowas bekommen haben. Ja. Also warten wir hier mal ab an der Stelle und ansonsten zum Release-Termin heißt es wahrscheinlich nach wie vor noch Sommer irgendwann. Ne?
Irgendwann in diesem Jahr soll es dann rauskommen. Ich würde auch mal hoffen für die Leute, die unterwegs spielen, falls hier ist auch immer mit dem Switch-Nachfolger oder so ausschaut. Ich kann schon verstehen, warum es nicht auf der Switch rauskommt, weil da wäre es vielleicht doch ein Tacken zu viel für ein 7-8 Jahre altes Gerät mittlerweile. Dann hoffe ich, dass ein potenzieller Nachfolger besser motorisiert ist. Aber es könnte auch für Steam Deck ganz cool sein.
Habe ich mir eben auch schon gedacht, tatsächlich. Nochmal eine Frage, weil wir es hier jetzt schon ein, zwei Mal gesehen haben. Diese Mounts, hast du die auch selber ausprobieren können?
Du hast so eine Glocke, die du läuten kannst jederzeit. Und dann kommen die Mounts, mit denen du unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob du die vorher freischalten musst oder nicht. Also die waren in dem Safe, den ich bekommen habe, schon da. Und ob es vielleicht verschiedene Mounts gibt, weiß ich auch nicht. Bei der Größe der Locations ist es ganz gut, dass es jetzt nochmal diese Reittiere gibt. Und du siehst ja auch da, Leute, die Videofassung sehen, dann auch wieder so ein Flugdrache, der mit dabei ist. Den konnte ich jetzt nicht benutzen, um auf dem durch die Luft zu fliegen oder was auch immer. Aber der war bei der Party quasi mit dabei schon mal. Also würde ich schätzen, dass du vielleicht später im Spiel eventuell, dann ist er größer geworden, auf einmal fliegst du durch die Gegend auf dem.
Und die sind dann auch als Kampfgeräte geeignet, ne? Also die machen auch Schaden, diese Mounts,
wenn sie Ja, sie machen irgendwie, also du kannst durch Gegner durchlaufen und dann machen sie ein klein bisschen Schaden. Da musst du aber auch dann absteigen und in den Kampf reingehen, weil dann erholen sich die Gegner sonst wieder. Ah, okay. Du kannst also nicht sagen, ich laufe 20 Mal in die rein und hab die besiegt oder so.
War mein Plan jetzt gewesen an der Stelle.
Ich hab's probiert tatsächlich, aber es war so, wenn ich dann nicht gekämpft habe, dann war es so, es soll dir vielleicht nur so einen kleinen Mini-Bonus geben am Anfang. Ja. Aber nicht so sehr, dass es sich lohnt, dass du sagst, ich laufe generell in jeden Gegner rein einmal.
Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn auch Andreas keine Frage mehr zum Spiel hat, vielen Dank dir, Gregor, fürs Mitbringen. Visions of Mana, PC, PlayStation, Xbox, später dieses Jahr. Und wir kommen mal zum nächsten Thema. Das hat sich Andreas gewünscht. Mhm. Und ich finde das spannend, weil es ist per se ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist. Auf dem PC schon ein paar Jahre alt und auf Konsolen dann später nochmal portiert. Das ist Crusader Kings 3. Und ich finde, das ist schon nochmal wert, das hier heute nochmal vorzustellen, weil man da, glaube ich, ja auch ein sehr individuelles Spiel erlebt, wenn man das spielt. Hier fand ich spannend, dass du, also das wäre so ein Spiel, wo ich sage, okay, das kommt mir relativ komplex vor. Mhm. Und ich habe natürlich auch den Wunsch, immer viele Sachen zu spielen. Ich würde mich da nicht so rein nerden. Aber wie bist du zu Crusader Kings gekommen und wie läuft das so und wie ist dein Eindruck vom Spiel?
Ja, ist genau das, was du sagst. Ich bin schon durchaus an komplexen Spielen auch immer interessiert, also auch so City Builder oder so Jurassic World Evolution oder so, wo man so auch gerne mal viel in Menüs abhängt, optimiert oder Civ. Aber bei Crusader Kings, das kam ja jetzt auch, glaube ich, schon 2020 raus, war ich auch lange skeptisch, ob das nicht ein bisschen too much ist. Worum geht's? Du bist da im Mittelalter unterwegs und schreibst du deine eigene Geschichte als Herrscher und nicht nur als eine Figur, sondern eben auch die Nachkommen. Es geht ganz viel um Erbfolge und du musst immer auch sicherstellen, dass dein Reich in guten Händen ist, wenn deine Spielfigur abnippelt, ganz doof gesagt. Und darum geht's so ein bisschen und da entspinnen sich sehr viele Intrigen und genau das war auch meine Angst, dass das too much ist, dass es zu komplex ist. Das kann ich aber eigentlich nicht bestätigen. Denn zum einen ist das Spiel wirklich gut darin, dich an die Hand zu nehmen. Du startest eigentlich schon direkt mit so einer Tutorial-Kampagne, wo immer wieder Tooltips und Tooltips innerhalb Tooltips aufploppen. Aber was super schön ist, du hast so eine Art To-Do-Liste, in Anführungszeichen. Also das Spiel gibt dir jede Runde eigentlich oder jedes eigentlich ständig Updates, was du tun kannst, was wichtig wäre. Das heißt, du hast vielleicht gerade einen Gast an deinem Hof, der irgendwie einen Anspruch hat auf ein gewisses Territorium, dann sagt dir das Spiel in so einer Update-Liste, hey, du kannst übrigens dem und dem Krieg erklären, weil du hast jemanden an deinem Hof, der einen Anspruch hat. Oder, ey, deine Tochter ist jetzt alt genug, du kannst sie verheiraten.
Okay.
Oder deine Vasallen, also die Leute, die in deinem Territorium so Sachen verwalten, die würden gerne im Rat sitzen. Und so hast du immer so eine Möglichkeit, das ganz gut zu managen. Hey, wo brennt's? Wo drückt der Schuh? Was sind Sachen, die ich auch mal angehen könnte? Und im Wesentlichen beschränken sich dann die Runden schon sehr runtergebrochen auf, hey, ich kann einen Komplott starten, was sowas sein kann wie, ich bezirze Gregor, der irgendwie mein Nachbar ist und im Laufe der Zeit gewinnt er dann an Meinung von mir. Es kann aber auch sein, dass ich Fabians Frau ausspannen will und die anflirte, um da vielleicht irgendwann Ansprüche zu haben.
Wir tun sich Abgründe auf, ey.
Und das läuft halt dann immer so im Hintergrund. Das ist so die eine Sache, die immer läuft, weil es kann auch immer nur ein Komplott gleichzeitig laufen. Kannst natürlich, wenn du jetzt im Krieg bist, dann kannst du auch deine Armeen automatisieren. Und die führen dann selber Krieg, das heißt, die sammeln sich und greifen dann an, belagern. Das dauert auch immer alles sehr lange, also Krieg dauert auch immer mehrere Jahre und in denen verwaltest du natürlich weiter das Reich. Wenn du das aber nicht hast, hast du wirklich eigentlich nur Komplott und so deinen Reichsleuten, also deinem Rat, denen Aufgaben geben. Das kann sowas sein wie Geheimnisse aufspüren, Steuern eintreiben, da hast du, glaube ich, so 6 oder 7 Ratspositionen. Einer, der sich um Verwaltung kümmert, einer, der sich darum kümmert. So, und das ist schon recht komplex, aber es ist alles handelbar. Und dann kommen halt punktuell immer mal neue Aufgaben, wenn du im Krieg bist, dass du gucken musst, okay, mit wem kann ich jetzt Militärbündnisse schließen, weil, hey, ich habe doch meine Tochter mal an diesen anderen Typen verheiratet, jetzt kann ich dem dementsprechend sagen, hey, der soll mich mal im Krieg unterstützen. Und auch da ist das Spiel so, dass es dir sagt, hey, das sind mögliche Bündnisse, du bist gerade im Krieg, schreib doch den mal an. Und es nimmt dich sehr viel an die Hand. Trotzdem bleibt es in der Tiefe schon, gibt's viele Möglichkeiten. Und ich bin sicher, dass ich gar nicht alles abschöpfe, was das Spiel dir wirklich gibt an Strategien. Aber es gibt dir genug Rüstzeug, dass du mit so 2, 3 Aktionen in jedem Monat, du kannst das Spiel auch immer pausieren und dann in Ruhe alles machen, sodass du nicht das Gefühl hast, boah, das Spiel wächst mir über den Kopf.
Ja.
Und das, was dann natürlich passiert, und das ist, glaube ich, der große Reiz, ist es eigentlich ein Sandbox für deine eigenen Geschichten. Jeder erlebt da andere Geschichten. Ich habe mit diesem Tutorial-Herrscher im späteren Irland gesiedelt und habe da wirklich peu à peu wirklich die ganze Insel irgendwann eingenommen. Durch Kriege, durch Unterwerfung, durch auch irgendwann dann Vasallen, die gesagt haben, ach, wir würden dir eigentlich ganz gerne beitreten, mach doch mal gute Konditionen. Und dann war das wirklich so, dass ich die ganze Insel unterjocht hatte, in Anführungszeichen, auch so einen Titel erst geschaffen habe, der mir sehr viel Prestige gebracht hat, König von England, von Irland. Und dann war das so, dass der irgendwann dann schon Mitte 50 war und auch viele alte Verbündete schon verstorben sind. Und es lief parallel so ein Kreuzzug. Das heißt, der Papst hat dann gesagt, wir bekämpfen die Muslime, kommen noch auch dazu. Und dann war ich so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, aber ich unterstütze ein bisschen mit Geld. Wollte mich da nicht so auf die Seite schlagen. Dann habe ich aber gelesen, was die Boni sind und habe gedacht, scheiß drauf, doch, ich ziehe jetzt in den Kreuzzug. Habe meine Armee losgeschickt und in dem Moment, wirklich gefühlt 2 Monate später, ist meine Spielfigur gestorben. Und ich dachte so, ach du Scheiße. Weil die Armee war automatisiert, das heißt, die sammeln sich dann.
Ja.
Das sind ja auch Armeen von den ganzen Vasallen. Und die mussten logischerweise weit übers Meer, um dann da im Kreuzzug teilzunehmen. In den arabischen Staaten. Und dann dachte ich so, ach du grüne Neune. Gucke, natürlich, du kannst im frühen Spiel auch noch nicht viel von der Erbfolge regulieren, weil das alles darauf ausgelegt ist, dass du lange spielst. Das heißt, es kostet mega viele Punkte in verschiedenen Währungen, Ruhm und Prestige und so, um die Erbfolge so zu generieren, dass du keine Probleme hast. Das heißt, das Reich lag schon ein bisschen in Trümmern. Viele haben sich um diese Nachfolge gerissen. Der Sohn, den ich dann hatte, der automatisch der Spielerbe ist, war dann so 47 oder sowas. Hatte auch noch einen Bruder, aber logischerweise immer der Älteste ist ja eine Erbfolge. So, und dann haben sich um diesen Königreich von Irland-Titel hatten mehrere Ansprüche, unter anderem auch mein Bruder dann, na klar. Dann ging das los, diese ganzen Kriege, meine Armee war nicht da, dann musste ich die Vasallen irgendwie bezirzen, weil die haben dann Fraktionen geformt. Das passiert dann automatisch, dass sie sagen, ey, wir haben aber einen Anspruch auf den König von Irland-Titel. Und wenn die dann eine gewisse Macht haben, wenn da 2, 3 Vasallen sich zusammenschließen, dann hast du ein Riesenproblem. Weil irgendwann können die ein Ultimatum stellen und sagen, das und das, oder wir ziehen jetzt in den Krieg. Riesenproblem, weil meine Armee war zum großen Teil noch in den Kreuzzügen.
Oder hättest du wieder zurückrufen können, theoretisch?
Hätte ich natürlich, dann hätte ich aber diese Kreuzzugboni, die super hoch waren, verschmäht. Dann dachte ich, ach du Scheiße, warum hat er jetzt nicht noch 2 Jahre gemacht? Naja, so, dann das überbrückt, ein paar Vasallen auch bestochen und bezirzt durch Komplotte und so weiter. Mhm. Kannst du ja dann auch immer erpressen, wenn du Geheimnisse findest, hast du dann so ein Druckmittel. Und das ist auch ein super spannender Part. Naja, dann irgendwie diese Zeit halbwegs überbrückt, ein paar kleine Kriege auch gehabt, bis dann der Kreuzzug vorbei war. Dann kam meine Armee zurück und dann hat's so, jetzt, wer wollte noch mal kurz König von Irland sein? Wirklich alle unterjocht, wieder die ganze Insel, alle Ansprüche zurückgeschraubt und vor allem der Redelsführer war dann der Bruder von dem Spieler. Ne? Mhm. Also der gestorben ist, hatte 2 Söhne, einer war der Erbe. So, Prinz Lennon. Der hat dann richtig Probleme gemacht. Dem habe ich dann, als der Krieg in meine Richtung lief, komplett unterjocht, seine Titel aberkannt, seine Ländereien aberkannt. So, und dann wären diese Spieler so zu wandernden Leuten, die so an verschiedenen Höfen sind, was ich ganz witzig fand. Der Kreuzzug war vorbei, ich hatte gerade das Reich wieder geeint, ist mir der König gestorben. Also wieder der Spielerbe, nicht so, um Gottes Willen. Gucke, der hat so 2 Kinder. Der erste Sohn wird logischerweise wird dann direkt der neue Herrscher. Und ich gucke, was hat der denn? Dann siehst du seinen Avatar, was hat der denn in den Augen? Gucke, Status, der hat irgendeine schwere Krankheit. Ich so, um Gottes Willen, der ist auch noch krank. Keine Kinder. Dann hast du so Hofämter, zum Beispiel einen Arzt, zum Beispiel so ein Seneschall, blablabla, so verschiedene Leute, die du besetzen kannst. Hab als Aktion eine Ärztin gesucht. Mhm. Dann gehen so deine Leute los. Das ist alles natürlich nicht animiert, sondern findet in deinem Kopf statt. Dann kam eine richtig gute Ärztin an den Hof. Die hatte so ganz viele Charakterbuffs. So, es hat kein Jahr gedauert. Dann hatte ich die Nachricht, mir geht's wieder richtig gut. Er ist komplett genesen. Dann konnte ich wieder die ganze Insel übernehmen und dachte, ey, es ist aber jetzt irgendwie auch doof, dass dieser Onkel, Prinz Lennon, da irgendwie von Hof zu Hof wandert. Und irgendwie ja, ist das ja doof gelaufen. Dann habe ich den ganz lange, der hatte natürlich so -100 Meinungen von mir, also der schlechteste Wert, habe den so ganz langsam komplottiert, den dann an meinen Hof irgendwann gelockt. Dann war er bereit, an meinen Hof zu kommen. Dann musste ich nochmal Geld zahlen, dass er an meinen Hof geht. Und dachte, was mache ich jetzt mit dem? Mache ich den zum Hofnarren? Nein, ich habe dann entschieden, dass er sich um meinen Nachwuchs kümmern soll, um meine Kinder. Da kannst du denen so eine Art, dass er sie so inspiriert als Mündel und denen was beibringt. Und dann kam er irgendwann an in so einer Cutscene und hat gesagt, wollen wir nicht mal unsere Feindschaft auch begraben? Und das fand ich dann so einen richtigen, wholesome Moment, dass ich diesen ursprünglich geschassten Onkel dann von der Spielfigur inzwischen eigentlich vertrieben habe, er von Hof zu Hof gezogen ist und ich ihn dann doch quasi rehabilitiert habe und er sich jetzt um die Enkel kümmert. Wohl wissend, dass immer noch so ein gewisser Prozentsatz in ihm sagt, naja, ich hätte aber auch König von Irland sein können.
Ich dachte, du hast ihn reingelockt, damit du ihn henken kannst.
Nein! Das hätte ich auch machen können, weil dadurch, dass
er... Aber du bist ein gütiger König.
Ich dachte, ja komm, das bringt doch jetzt auch nichts, wenn ich da für immer diese Familie so zerteile.
Sehr, sehr schön, ja. Andreas. Ich glaube, mir hat noch nie jemand in ein paar Minuten so anschaulich und plastisch Crusader Kings erklärt. Ich habe überlegt, ob ich das mir später nochmal als Audio-File nehme, das ein bisschen zusammenhacke und das als Andreas Link spricht über seine Zeit bei Rocket Beans.
Das wäre anderswo wäre das so ein öffentlich-rechtlicher Podcast.
Stimmt. No? Ja, stimmt. Und so diese Art Geschichten erlebt halt jeder da und das macht das Spiel natürlich aus, diese Immersion.
Und du hast ja auf Konsole gespielt. Ja. Wir haben das in dem Trailer auch in dem einen so ein bisschen im Hintergrund immer gesehen, wie da auch gezeigt wird, ach, man kann das auch mit Controller spielen. Funktioniert das gut? Oder hast du immer das Gefühl gehabt von wegen, ach, ich müsste eigentlich Maus und Tastatur haben, weil das zu viele Optionen sind, als die der Controller überhaupt abbilden kann?
Also mir fehlt natürlich der Vergleich. Dafür hätte ich es auf PC spielen müssen, um zu sagen, hey, finde ich da alles gut? Aber dadurch, dass ich diesen frischen Start hatte und nicht gesagt habe, wo ist denn hier das? Ist das inzwischen mit Kreismenüs, das funktioniert bei Civ gut, das funktioniert bei auch so Sachen wie Iron Harvest und solche Strategiespiele, das funktioniert super gut inzwischen, dass du da alles findest, ohne dass es zu überbordend wirkt. Aber so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass diese Leute in deinem Rat nochmal, dass du denen nochmal eine Aufgabe geben kannst, wie Geheimnisse aufspüren. Das findest du dann so ein bisschen schwierig, weil du drüber hovern musst und dann nochmal Viereck drücken musst und dann siehst du das in dem Menü. Mhm. Das hat ein bisschen gedauert, aber das liegt vielleicht auch daran, dass du irgendwann ja auch auf den 20. Tooltip dann nicht mehr klickst, weil du sagst, ja, okay, jetzt will ich hier nicht nochmal in das Untermenü, sondern ein bisschen spielen. Aber es ist ja auch cool, wenn du irgendwie dann mit dem dritten Herrscher nochmal rausfindest, ach, das kann ich auch machen. Mhm. So bleibt das Spiel dann auch ein bisschen frisch.
Ja, vielen Dank für diese umfangreichen Eindrücke. Du würdest also nach wie vor empfehlen, kann man auch jetzt 2 bis je nach Plattform 4 Jahre später immer noch gut spielen?
Ja, und du kriegst es jetzt natürlich auch teilweise für 30, 40 Euro in einem Sale. Und das lohnt sich allemal, wenn man da Bock drauf hat. Und es ist halt ein Endlosspiel, ne? Mhm. Es ist halt nichts, wo du nach 10 Stunden durch bist.
Aber kann man sagen, man definiert für sich selber ein Endziel und sagt, es endet nach 40 Runden oder wenn ich König von Irland bin oder so, das kann man auch selber. Ja. Weil das wäre, glaube ich, mein Favorite, immer eher auf ein klares Ziel und Ende hinzuspielen.
Das ist bei mir jetzt schon so. Ich glaube, es gibt auch ein zeitliches Ende dann irgendwann. Also irgendwann ist ja das Mittelalter dann, ganz doof gesagt, vorbei. Mhm. Aber für mich ist jetzt zum Beispiel der nächste Schritt, dass ich England einnehmen will, weil ich jetzt so einen Anspruch habe. Mhm. Auf, dann kann ich so die ersten Fußstapfen in England setzen und dann natürlich könnte ich von England werden. Und dann möchte ich mal eure Blicke sehen, wenn ich König von England bin.
Dann darfst du das nächste Mal zum Game Talk kommen, wenn du das geschafft hast. Dann berichtest du uns davon.
Game Talk in English.
Ja, das könnten wir auch gerne mal machen.
König Andreas.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Es ist was Kleineres, was ich nochmal mitgebracht habe. Gregor erinnert sich vielleicht daran.
Ja.
Ich habe das, glaube ich, vor vielen Wochen, so Anfang des Jahres hier mal kurz gezeigt. Da gab es eine Preview-Version dazu. Es geht um Children of the Sun. Ist ein neues Spiel, was sich Devolver im Publishing geschnappt hat. Wurde entwickelt von René Rother, einem Einzelentwickler aus Berlin. Und ist im Grunde genommen ein Puzzle-Shooter. Ist jetzt letzte Woche bei Steam erschienen. Hat etwa 25 Level. Ich habe so 4, vielleicht 5 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Und man sieht es hier auch in diesem Erklärungstrailer so ein bisschen. Man bewegt sich als ein ehemaliges Mitglied eines Kults auf so festen Bahnen durch diese 3D-Level. Also meistens kreist man so mehr oder weniger um eine Gruppe von Gegnern drumherum. Und dann fängt man irgendwann an, diese Gegner einmal alle zu markieren und überlegt sich, in dieser Reihenfolge möchte ich die erledigen, weil du hast nur den einen Schuss. Das heißt, du schießt, du triffst damit einen Gegner und kannst von diesem Gegner aus wieder bestimmen, wohin soll diese Kugel weiterfliegen. Und du musst natürlich von dem ersten Gegner aus den nächsten erreichen. Wenn da keine Sichtlinie besteht, dann hast du im Grunde genommen keine Chance mehr, den Abschnitt zu lösen. Und sobald du auch irgendwas anderes triffst, eine Wand, einen Baum, whatever, dann wäre das Spiel auch vorbei und du musst einen neuen Versuch wagen. Dieses Konzept trägt spielerisch natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil du irgendwann denkst, ah, okay, das ist dann doch immer das Gleiche. Deswegen kommen im Spielverlauf dann auch neue Fähigkeiten irgendwann hinzu. Du hast dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass du die Flugbahn der Kugel so leicht veränderst, dass du mit einkalkulierst, dass Gegner sich bewegen. Also keine Ahnung, da steht eine Gruppe aus 3 dann und du schießt einen davon ab und die anderen reagieren natürlich darauf. Die geraten dann in Panik, laufen irgendwo hin und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt 4 Sekunden warte und dann die Kugel weiterfliegen lasse, kann ich diesen Gegner schon treffen, der sich da bewegt hat. Und das ist simpel im Grunde genommen. Aber das macht Spaß, es kostet nur 15 Euro, es ist relativ stylisch inszeniert und mir hat das echt Freude gemacht. Es lief jetzt auch, ich habe es damals mal auf dem Steam Deck probiert in der Preview-Phase, da lief es nicht so gut, jetzt mittlerweile konnte ich das ganz gut spielen. Ist ein schönes, stylisches Spiel, wenn man so eine Art von, ja, Puzzle, also Actionspiel ist es nicht, es ist halt wirklich eher ein Puzzlespiel tatsächlich, aber wenn man dafür offen ist, ist das ein ganz schönes Spiel, was man sich mal angucken kann. Und Frage hier an der Stelle, hat es von euch jemand vielleicht gespielt schon oder interessiert euch das generell?
Bisher leider nicht, interessiert schon. Ich hab's auch, aber die Zeit hat leider bisher dafür nicht gereicht. Wie wir schon beim letzten Mal diskutiert hatten, dass du die Preview dann mitgebracht hattest, Fabian. Also ich mag auch Puzzlespiele, gerade wenn sie dann in so einer eigenwilligen Verpackung drin sind. Und da lässt sich aus dem Konzept ja noch mal ordentlich was machen, vor allem auch der Grafik oder der Stil und der Style allgemein. Das macht ja auch noch mal einiges aus, dass du dich dann in so ein Spiel fallen lassen kannst. Es sieht nicht aus wie ein Spiel, was man schon mal gesehen hat, was ganz cool ist.
Ja, würde ich zustimmen. Also mir kam das auch relativ fresh vor an der Stelle. Andreas, wie ist das bei dir? PC-Spiel ist generell nicht so deins, ne?
Ja, aber die Devolver-Dinger landen ja sehr gerne dann auch auf der Switch, so ein Jahr später. Und das ist, glaube ich, super befriedigend, wenn du dann so eine längere Serie hinbekommst und dann dir das perfekte Ergebnis anschauen kannst von deiner Kugel. Also das finde ich als Konzept innovativ genug, um zu sagen, ja, das gucke ich mir mal an.
Puzzles sind ja das Genre für unterwegs eigentlich, ne?
Ja, genau.
Hast eine Bahnfahrt, musst irgendwo kurz mal 10 Minuten warten, kannst mal ein Rätsel machen.
Ja.
Und ihr habt es vielleicht auch gesehen, wenn du einen Level abgeschlossen hast, dann sieht man immer diese von oben Ansicht mit dieser gekritzelten gelben Linie. Das ist natürlich dann nochmal die Flugbahn der Kugel nachgezeichnet und das ist auch ein Spiel, was man dann eigentlich nochmal angehen soll, um zu sagen, ey, ich möchte das in noch kürzerer Zeit machen, noch cooler machen. Also das hält das Spiel auch fest, dass quasi deine Highscores genommen werden und du kannst dann vergleichen, wie gut haben andere das gemacht. Das soll den Spaß natürlich nochmal ein bisschen verlängern, weil, wie gesagt, es dauert nicht super lang, diese gut 25 Level zu erledigen. Aber für das Geld hatte ich damit meinen Spaß und hat mir gut gefallen. Und von mir aus können wir auch direkt weiterspringen. Das nächste Thema ist Fallout. Und das würde ich jetzt mal ganz offen so in den Raum stellen, weil es gibt natürlich gerade die neue Serie bei Amazon. Da können wir auch gerne mal den offiziellen Trailer im Hintergrund laufen lassen. Ich habe mir extra für den Game Talk jetzt mal die erste Folge angeschaut, obwohl ich sag das an dieser Stelle schon mal, ich habe nicht so die Beziehung zu Fallout. Also ich respektiere das und finde das cool, dass so viele Leute Freude daran haben und weiß auch, warum Leuten das Spiel Spaß macht. Bei mir war das Setting nie so meins und auch diese Art von westlichem Rollenspiel nicht so. Aber die Serie, der Pilot, hat mir richtig gut gefallen. Diese etwa, ich glaube, es ist so 1 Stunde und 15 Minuten. Also aufwendig gemacht, coole Atmosphäre, auch ein bisschen Humor mit drinne, trotz eines eigentlich recht grausamen Plot, den dieser Pilot hat, weil natürlich auch die Katastrophe nochmal nachgezeichnet wird, wie landet die Welt überhaupt in dieser Situation und gefällt mir ganz gut. Und darüber hinaus, weil wir hier ja im Game Talk sind und nicht bei Butter Binge oder Kino Plus, beobachtet man gerade, dass es auch zu einem gestiegenen Interesse an den Spielen wieder führt. Also die Steam-Zahlen sind sehr hoch bei älteren Fallout-Spielen, also sei es jetzt Fallout 76 oder auch Fallout 4. Die werden wieder verstärkt gespielt, weil ich glaube, Leute einfach sagen, ach, ich mochte dieses Spiel ja so gerne, das könnte ich ja eigentlich mal wieder zocken. Und selbst ein Fallout 4 ist ja mittlerweile fast auch schon 10 Jahre alt und die Leute kramen das nochmal raus. Und es gibt sicherlich auch Leute, ich habe das Gefühl, das Marketing ist relativ umfangreich für die Serie, die das jetzt, die Serie sehen und dann denken, ah, was sind das eigentlich für Spiele und gucken da mal rein. Und das führt dazu, dass Bethesda jetzt auch hergeht und an den Spielen nochmal ein bisschen arbeitet. Und ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch dran erinnert, schon vor 2 Jahren wurde mal ein Update angekündigt für Fallout 4. Das war ja noch ein Spiel aus der letzten Konsolengeneration, also PlayStation 4, Xbox One. Und da kommt jetzt am 25. April ein größeres Update. Dann hast du die üblichen Sachen wie Qualitätsmodus und Leistungsmodus. Es werden ein paar Sachen inhaltlich gepatcht und Fehler beseitigt. Und auf dem PC, da hattest du natürlich vorher schon die 60 Frames, wenn du einen guten Rechner hattest, sind das so Sachen wie Ultra-Widescreen oder eine Steam Deck-Verifizierung. Und irgendwie freut es mich gerade, weil ich das Gefühl habe, Fallout ist natürlich auch eine Serie, die durch den etwas roughen Start von 76 damals etwas gelitten hat. Und dass die jetzt wieder aufpoliert wird und vielleicht dadurch wieder etwas an Prestige gewinnt, das ist an sich cool und ist natürlich auch gut, wenn man irgendwann doch mal sagt, hey, wir machen da mal wieder ein neues Spiel, dann hilft das natürlich sehr. Und unabhängig davon, es ist auch schön, eine gute TV-Serie einfach mal zu einem Spiel zu sehen.
Ja, ne?
Ich bin perplex, ehrlich gesagt, dass nicht ein Spiel im selben Atemzug zumindest angekündigt wird oder konkretisiert wird. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie ja zu Last of Us zumindest auch dieses Remake dann noch von Teil 1, wo man ja zu Recht diskutiert hat, brauchst du das jetzt? Aber es hat natürlich Sinn gemacht, im Zuge der Serie denen das noch an die Hand zu geben. Und das frage ich mich gerade ein bisschen. Ich war gestern mit meiner Schwester essen und die hat gar nichts mit den Fallout-Spielen am Hut und meinte, ey, sie hat aber die Serie gesehen und war sofort hooked, was ich auch immer spannend finde, weil man aus der Gaming-Perspektive natürlich immer denkt, ja, funktioniert das auch ohne Vorwissen? Oder man vergleicht dann immer, naja, im Spiel ist es so, aber funktioniert es auch für jemanden, der gar kein Interesse und kein Vorwissen eigentlich hat? Und scheinbar tut es das. Und das wäre für mich jetzt auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, boah, cool, ich gucke mir die Serie an, bin vielleicht dann fasziniert vom Universum. Und dann fehlt mir so ein bisschen der Gedanke, also dann müsste es eigentlich das Spiel geben, wie so eine Mass Effect Legendary Edition oder diese Bioshock Collection oder so, wo man sofort sagt, ah, das ist jetzt nochmal ein Release mit irgendwie ein paar Spielen gebundelt oder keine Ahnung, oder irgendeine spezielle Edition, wo ich sage, okay, jetzt greife ich dazu. Mhm. Weil für mich ist es super schwer. Du hast gesagt, bei dem einen Spiel war das so ein bisschen, boah, zum Release schwierig, aber im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen gefixt. Da gibt's Fallout 3, aber das ist auch schon super alt. Und für mich ist da super schwer, dann zu sagen, okay, was wäre denn jetzt ein Einstieg wieder zurück in die Spielewelt?
Ich glaube, der Fokustitel ist tatsächlich gerade Fallout 4. Und vielleicht ist das für die auch ein bisschen, hey, wir haben jetzt diesen Patch und das ist unser Last of Us Remastered in dem Fall.
Ja, ich muss sagen, für Bethesda ist es einerseits ganz gut, dass die Diskussion endlich mal weg von Starfield ist. Und Starfield hat die so enorm eingenommen, dass an der Serie hier wurde wahrscheinlich ja auch schon Jahre entwickelt, bis das alles produziert wird. Ich freue mich auch sehr, weil ich Fallout-Fan bin. Und ich würde sagen, auch explizit von den Bethesda-Fallout-Spielen. Tut mir leid, alle Classic-PC-Fans, aber ich bin damals nie so richtig reingekommen. Mhm. Wobei ich weiß, da gibt's eine ganz große Fangemeinde, die gerade die Teile 1 und 2 sehr, sehr cool findet. Aber ich mochte die Bethesda-Formel da sehr gern. Hab Fallout 3 wirklich ohne Ende gespielt. Fallout 4 trotz seiner Schwächen hier und da ist auch ein ziemlich cooles und spaßiges Spiel, was jetzt nochmal einem neuen Publikum weitergegeben werden kann. Ich habe die Serie bisher noch nicht schauen können, mein Amazon Prime ist ausgelaufen, deshalb muss ich mir dann wieder mal ein Abo holen. Da gibt's ja doch die Trial, glaube ich, wo man es jetzt dann ausprobieren kann. Im Zuge von das, was du erwähnt hast, Andreas, dass die da nochmal so ein neues Spiel da draußen haben. Ich denke, aber je nachdem, es hätte sich gelohnt, wenn noch mal irgendwie was Collection-mäßig gekommen wäre. Ja. Ich höre auch schon von zum Beispiel PlayStation-Spielern, die keine Möglichkeit hatten, auf neueren Konsolen Fallout 3, Fallout New Vegas, solche Sachen zu spielen. Da bist du nur angewiesen, dass du das irgendwie streamen kannst über PlayStation Plus maximal. Wenn da etwas gekommen wäre, okay, jetzt gibt's noch mal dieses Paket und ihr kriegt das alles dann damit, 76 vielleicht auch noch mal als Abo mit drin, was ja mittlerweile wohl auch schon besser sein soll als zum Launch. Zum Launch war es eine absolute Katastrophe, fand ich. Einfach sehr, sehr enorm leer und nicht wirklich groß Spielspaß fördernd. Aber es ist schwierig, da was Neues zu machen, wenn dann so viel im Nebenbei schon passiert ist. Microsoft hat Bethesda aufgekauft. Du kannst die seit Ewigkeiten alle alten Sachen, zumindest die Konsolensachen im Game Pass spielen. Mhm. Die sind dann auch aufwärtskompatibel sozusagen, dass sie, glaube ich, nochmal enhanced sind für Series X oder One X oder was sie auch immer damals gemacht haben. Zumindest du konntest die schon auf irgendwelche Art easy spielen. Und da, wenn sie kein neues Spiel in Vorbereitung haben, wenn Bethesda nicht an Obsidian oder sowas wie bei New Vegas rangegangen wäre, macht man ein Spiel für uns parallel. Leider keine Kapazitäten, die da sind. Mich freut sehr, dass die Serie gut ankommt und ich will gerne noch mehr aus dem Prestige-Bereich dann sehen. Sowas wie Last of Us war super als Serie. Freut mich, wenn das hier sehr gut funktioniert. Es gibt viele Videospiel-Universen, die sich zu einer coolen Serie umsetzen lassen, was der Serie auch passte, als wenn du das in einen kleinen Film reinquetschen möchtest. Das ganze Universum und auch das, was du erwähnt hast, Andreas, ich glaube, das funktioniert auch für Leute da draußen, die gar keinen Bezug haben. Einfach dieses Endzeit mit hohem Gewaltgrad, aber reingemischt dieser peppige Retro-Futurismus aus den 50ern. Das war immer das, was für mich so Fallout ausgemacht hat. Ja, ich habe so ein beschwingtes 50s-Swing-Lied im Ohr, während ich irgendwelche Raider zum Matsch ballere und mir das Blätter um die Ohren haut. Und genau das will ich von der Serie auch haben.
Ja, das bekommst du im Piloten auf jeden Fall. Also da gibt's auch ein paar durchaus intensive Szenen. Ich will mich noch einmal kurz selber korrigieren, weil du hast es eben schon mal gesagt, dass die alten Spiele natürlich teilweise auch auf den Xbox-Konsolen schon verbessert wurden. Also auch Fallout 4 hatte schon 60 Frames auf den Series-Konsolen durch dieses FPS-Boost-Feature. Aber jetzt mit dem Update hast du eben auch noch mal inhaltliche Verbesserungen dann drin. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf Fallout 4, guckt mal rein. Ab dem 25. April gibt es dieses Update für alle Versionen, also auch für den PC. Und ansonsten guckt mal in die Serie rein, wenn ihr ein Abo habt. Also ich hab's nicht bereut. Und ich würde sagen, damit können wir, glaube ich, unseren kleinen Fallout-Blog an der Stelle abschließen. Bevor ich euch jetzt in die Werbung entlasse, noch ein kleiner Hinweis, durch den ihr Einfluss nehmen könnt auf unser Programm. Es gibt eine neue Umfrage, die könnt ihr machen auf rbtv.to/sales-umfrage24. Da geht es um Kooperationen, die wir machen mit externen Partnern und wir möchten gerne wissen, was haltet ihr davon? Wie würdet ihr euch sowas wünschen, damit eben unser Programm für euch so gut wie möglich gestaltet werden kann? Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen, dann geht's hier weiter mit noch einer Menge weiterer Spielethemen. Bis gleich.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk und wir machen weiter mit einem Videospiel aus Deutschland. Das ist per se immer schon ein bisschen eine besondere Sache und es ist auch noch ein Spiel, an dem sehr, sehr, sehr lange gearbeitet wurde. Ich würde sagen, wir hatten das mal irgendwann bei Game One in der News oder so oder auf GameOne.de. Ja, das Schlimme ist, ich kann das nicht verifizieren, weil der ganze Quatsch ist ja nicht mehr online und Game Two gibt es seit 2014 nicht mehr. Das Spiel tatsächlich zum ersten Mal öffentlich schon in Erscheinung getreten, etwas kurz vorher. Es geht um Harold Halibut. Es ist ein, ich würde sagen, Adventure, was heute, wenn ihr den Game Talk zum Veröffentlichungstag schaut, also am 16.04., erscheint für PC, PlayStation und Xbox. Wir sehen hier nochmal den Release-Date-Trailer von vor kurzer Zeit und man sieht sofort, das Spiel hat einen sehr, sehr besonderen Look. Das liegt daran, dass es quasi ein Stop-Motion-Spiel ist. Das heißt, hier wurden sehr viele Modelle und Umgebungen und Objekte modelliert und dann in Kleinstarbeit animiert, um diesen Look zu erschaffen, der wirklich sehr, sehr schön ist. Also das Spiel, man schaut sich das an und denkt so, ach cool, das will ich gerne spielen. Slow Bros, wir haben es hier eben übrigens gesehen, ist das Studio, was das Spiel jetzt endlich fertiggestellt hat, nachdem es zwischenzeitlich auch mal vor einigen Jahren eine Kickstarter-Kampagne gab, die leider nicht erfolgreich war. Jetzt ist das Spiel dennoch auf den Markt gekommen. Kleiner Hinweis schon mal an der Stelle, wenn ihr euch vielleicht hier bei Dialogen dann auch wundert oder das Ganze fragt, das Spiel hat keine deutsche Sprachausgabe, obwohl es aus Deutschland kommt, weil man das natürlich daraufhin optimiert, dass es international gut funktionieren soll. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Textsprachen im Spiel, aber eben nur englische Sprachausgabe. Und wir sehen hier den Fokus sehr stark darauf, das ist übrigens Harold, also ist der Typ, den wir hier immer sehen, links. Er ist ein bisschen so ein Hiwi-Charakter. Er arbeitet für eine Wissenschaftlerin namens Moreau und man befindet sich auf der Fedora. Und die Fedora ist ursprünglich quasi ein Raumschiff, was mal von der unbewohnbar gewordenen Erde aufgebrochen ist und auf dem Weg zu einer neuen Heimat quasi ins Wasser gestürzt ist und da jetzt liegt und es ist so ein bisschen von der Atmosphäre her, stellt euch das vor, du hast so ein bisschen Rapture aus Bioshock, aber wenn Wes Anderson das gemacht hätte, also das ist so ein bisschen der Stil und die Anmutung und auch die Atmosphäre, die wir hier in dem Spiel haben und es spielt dann eine wichtige Rolle, dass in so einer Art Filteranlage eine fischartige Kreatur gefangen wird und wir müssen die dann wieder so ein bisschen aufpäppeln und gesund pflegen und dann steht die später auch wieder auf und wir freunden uns mit der an. Wir sehen jetzt hier quasi einfach mal am Stück ein bisschen aus dem tatsächlichen Spiel hintereinander geschnitten. Hier stehen wir gerade auf. Das Spiel ist tatsächlich in Tage aufgebaut. Das heißt, es sagt dir auch immer irgendwann von wegen, okay, du hast jetzt heute für alles gemacht, geh schlafen. Dann gibt's eine kurze Anzeige, der nächste Tag fängt an. Und hier ist jetzt unsere Aufgabe. Hier ist Fischi noch angeschlagen, gesundheitlich, und liegt hier in diesem Nebenraum des Labors. Und wir gehen dann immer los und gehen in die Apotheke, wo unsere Freundin Sunny arbeitet und müssen dann da wieder was holen für ihn. Und das ist alles schön und gut. Das Problem
ist. Rück raus, Fabian.
Ja, das
halte ich nicht zurück.
Ich halte, also nee, würde ich sowieso nicht. Das Problem am Spiel ist so ein bisschen, man ist 1-2 Stunden lang relativ begeistert davon, wie es aussieht, findet diese Welt wirklich sehr schön. Das Problem für mich ein bisschen am Spiel ist, dass es eigentlich kein richtiges Spiel ist. Zumindest nicht für meine Erwartungen, die man an ein Spiel stellt. Also klar, es ist interaktiv, du kannst diese Figur selber steuern und kannst mit der rumlaufen, aber im Grunde triggerst du den nächsten Dialog oder Monolog oder du triggerst irgendeine Art von Story-Progression. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist in jedem Adventure so, wenn du ein Rätsel gelöst hast, dann geht halt die Story weiter, weil der nächste Dialog kommt. Aber ich habe in anderen Spielen das Gefühl idealerweise, dass ich selber dafür was geleistet habe, dass ich eine relevante Aufgabe gelöst habe, sei es vielleicht auch ein Minispiel, die gibt es ja auch in sehr, sehr simpler Form, oder eben ein Rätsel gelöst habe. Aber das hat das Spiel gar nicht so richtig. Es ist ganz oft so, dass die Aufgabe ist von wegen, ah, Fischi hat Fieber, ich gehe in die Apotheke und kaufe da was. Das heißt, ich laufe dahin, suche jetzt hier aus, dass ich über diese Röhre irgendwo hinfahren möchte. Das ist so ein Transportsystem, was die haben. Wenn ich Pech habe, ist es leider im Spiel später so, dass die Fedora verschiedene Areale verbindet durch mehrere dieser Aufzüge. Das heißt, ich laufe diesen ganzen Weg. Und hier renne ich auch schon. Das ist die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit, die ich habe. Und ich habe irgendwann auch all diese Hintergründe gesehen. Die sind alle schön gemacht, aber im Grunde ist es nur eine Verkettung, also nicht nur, aber zum Großteil ist das Spiel eine Verkettung von Laufwegen. Und dann komme ich irgendwo an, drücke einmal den Aktionsbutton, dann kommt ein Dialog oder sowas wie, hier sind die Aspirin für Fischi, du läufst wieder zurück, du löst diese Situation auf und dann kommt das nächste To-Do in dein Aufgabenbuch. Das sind auch teilweise ein bisschen abstruse Dinge dann, wie ich bin in der Situation, ich unterhalte mich mit Professorin Moreau, das ist so ein bisschen mein Chef, und einem anderen Typen. Das endet dann damit, dass diese beiden anderen Charaktere weggehen und meine direkt daran anschließende Aufgabe ist, bring einen Karton mit Technik zu Sai. Und Sai ist der andere Gesprächspartner gewesen, der gerade weggegangen ist, wo ich denke, okay, du hättest es auch einfach mitnehmen können. Wieso muss ich jetzt loslaufen und dir das bringen? Und ja, das Spiel möchte auch, dass man sich so ein bisschen fühlt, als sei man der Laufbursche und als habe man keine richtige Agenda und auch keine Relevanz innerhalb dieser Welt und wird nicht so richtig ernst genommen. Das wird später ziemlich zum Ende nochmal auch Thema des Spiels, dann, dass er denkt so, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich bin ja für alle nur so ein bisschen der Hiwi und der Depp. Das macht es aber nicht wirklich besser, meiner Meinung nach, dass man eben vorher im Spiel fast nichts gemacht hat. Es ist wirklich so, dass man den Eindruck hat, eigentlich möchte jemand einen Film erzählen, eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte ist interessant. Es ist gut vertont auf Englisch. Sprecher und Sprecherinnen sind gut. Es ist schön anzuschauen. Aber man streckt das, was eigentlich vielleicht ein Film gewesen wäre von 2 Stunden oder eine Miniserie von meinetwegen 4 Stunden, auf ein Spiel, was insgesamt etwa 12 Stunden lang ist. Und was nur ist, Laufweg, Laufweg, Laufweg. Teilweise auch so, du wirst dann gezwungen, dich besonders langsam fortzubewegen, weil du durch irgendeinen Schacht kriechst oder weil das Spiel eine Zeitlupensequenz macht. Und es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich habe es als spielerisch wirklich überbordend langweilig empfunden und habe auch, nicht, dass ich das jetzt validieren müsste durch eine Meinung, aber es ist manchmal ganz gut, gerade wenn es noch keine Tests für Spiele gibt, sich mit anderen darüber auszutauschen. Die Kollegin, die das für Game 2 bearbeitet, hatte den gleichen Eindruck tatsächlich auch, dass sie gesagt hat, ja, sie hat es durchgespielt, aber es hat ihr tatsächlich als Spiel wenig Spaß gemacht. Und das finde ich schade, weil ich sehe all die Liebe, die hier reingegangen ist und finde es schön, dass man nach 10 Jahren so ein Projekt noch fertigstellen kann. Als Spiel habe ich mir aber was anderes gewünscht. Es gibt auch kein, du hast auch kein Inventar. Du kannst keine Gegenstände in der Form einsammeln und dann kombinieren oder an anderer Stelle benutzen. Es ist nur so, okay, bring den Karton dahin, den hast du dann in der Hand, gibst den ab. Das ist das Rätsel.
Lass mich einmal, bevor du dich reinsteigerst.
Ich wäre jetzt tatsächlich auch am Ende gewesen. Ich begegne dem Spiel gar nicht irgendwie mit einem, dass ich sage, das ist richtig scheiße oder so. Ich sage einfach nur, ich finde es spielerisch enttäuschend und das ist nicht meine Art von Spiel. Ja.
Es ist interessant, also es ist, glaube ich, eine Diskussion mal für eine andere Stelle oder hier sowas, so von wegen, du hast sehr auf Gameplay jetzt den Fokus draufgelegt und es hängt ja, glaube ich, davon ab, was so Erwartungen an solche Spiele sind. Ich finde, so Videospiel, auch wenn Spiel jetzt hier im Namen drin ist, das Medium, kannst du auf viele verschiedene Arten interpretieren. Ich mag ja zum Beispiel auch Visual Novels ganz gerne, die teilweise sehr unterschiedliche Interaktionsgrade haben. Manche haben auch gar keine Interaktion, wo du einfach wie so ein digitales Storybook dir das anguckst. Ich hätte kein Problem damit, weil ich den Style finde ich super und auch die Idee, die dann so dahinter steckt. Es muss für mich kein Point-and-Click sein oder keine Rätsel haben per se ein Spiel, wenn es den Fokus darauf legt, dass es eine Geschichte gut erzählt. Und das klingt zum Beispiel jetzt nicht so, wie du das dann hier äußerst, sondern du gehst mit der Erwartungshaltung daran, was das Spiel wohl auch einem vermittelt, wenn es aus dieser dieser klassischen Point-and-Click-Art, es wirkt so wie so ein Point-and-Click-Game. Und es gibt auch viele so Stop-Motion, eine Handvoll Stop-Motion viele Spiele in der Vergangenheit, die so Point-and-Click ganz gut umgesetzt haben. Du hattest The Neverhood von ganz früher, Army Croc gab es ja noch als Kickstarter-Projekt von den gleichen Leuten oder zumindest ein Teil der gleichen Leute. Ich weiß nicht wer, ich habe gerade noch mal bei Steam geguckt, dass ich vor vielen Jahren gespielt habe. The Dream Machine hieß es, so ein Episodic Download-Game, was so mit Stop-Motion-Puppenfiguren das gemacht hat. Aber da war der Fokus tatsächlich auf Rätsel lösen da drin. Und dass du ein klassisches Point-and-Click hast mit Inventory, mit allem drum und dran. Ich werde eh noch spielen, aller Wahrscheinlichkeit nach mit Simon jetzt die Tage über hier. Und ich muss mal gucken, ob ich mich da fallen lassen kann in die Story. Oder, weil jetzt will ich mir eine andere Erwartungshaltung. Ich erwarte kein Puzzlespiel da draus, sondern eher eine Welt, die mich dann mitnehmen kann. Sowas kannst du auf eine Art auch knackiger, auch in der Videospielart oder interaktiven Art dann natürlich mitmachen. Die Interaktivität ist ja auch etwas, was du als Bonus mitnehmen kannst gegenüber, wenn das als Film erzählt wird. Ne? Mhm. Wenn dir das Ganze jetzt hier runtergekattet auf 1,5 Stunden, macht es dann Spaß oder bringt dir Interaktivität dann nochmal irgendetwas extra, dass du dich damit in die Story fallen lassen kannst. Ich bin interessiert zu sehen, was die Meinungen allgemein da sehen werden und was ich dann dazu denke, weil alles, was du dann gesagt hast, eher, ich möchte es ganz gerne leben, um so gucken, ob ich dann mich so fühle, wie du, der dann Rätsel haben will und Spiele haben will. Ich hätte gar kein Problem damit gehabt, wenn der Rest gut funktioniert und ich mich dann transportieren lassen kann und ich nicht nur das Gefühl habe, hier wird Spielzeit gestreckt oder Dauer, Verweildauer mit dem Programm, weil die so lange in den Hintergründen gebaut haben. Jetzt lass die Leute doch nochmal durchlaufen. Ne? Wir haben doch 4 Jahre jetzt in diesem Hintergrund gesessen. Mhm. Dann ist es natürlich nichtig. Ne?
Ich habe an dieses Visual Novel, an diesen Punkt auch gedacht, den du gesagt hast. Und klar, die sind oft auch wenig interaktiv. Also die haben entweder, haben die coole Rätsel, sowas wie diese ganzen 999 und diese Crime-Mystery-Spiele. Da ziehst du die Befriedigung auch daraus, dass du eben diese Rätsel löst. Oder sie haben gar keine Interaktion, erzählen nur ihre Geschichte. Ich finde aber auch, dann verketten sie das natürlich einfach relativ schnell hintereinander, narrative Parts. Und du hast wenig Sachen, dass du sagst, ah, okay, jetzt verliere ich aber 10 Minuten, weil ich ohne, dass ich was mache, einfach nur von A nach B laufe. Das hat gar keinen Anspruch drin. Das ist einfach ein Zeitfüllen.
Das Storytelling ist natürlich sehr wichtig, wenn du dann keine Interaktionspunkte oder was anderes hast, außer dass du Textzeilen weiterklickst oder Dialoge dir anguckst oder anhörst. Dieser Part lässt sich auch irgendwie nicht wirklich schön reden auf eine gewisse Art. Also wenn du dann wirklich über so ein 12-Stunden-Game hast, wo du viel ewig durch gleiche Gänge dann laufen tust und jeder hatte schon mal ein Fetch-Quest in dem Spiel von wegen so, ich bin den Weg doch gerade 12 Mal gegangen. Warum ist selbst sowas wie Dragon's Dogma 2 aktuell, so gut dieses Spiel ist, hat auch so ein paar nervige so Side-Quests von wegen, okay, geht durch die halbe Map, rede mit dem einen, dann ist er aber für den nächsten Interaktionspunkt irgendwie in einer anderen Stadt, die einen halben Kilometer weit weg ist, dann musst du wieder zurückgehen. Solche Nervigkeiten sind dann Spielzeitstreckung.
Andreas, ist dein Interesse jetzt geweckt an diesem Spiel? Spielst du generell gerne
Adventures? Obwohl du dir ja Mühe gegeben hast,
das
nachzubringen. Nee, Quatsch. Ich finde auch den Look der Figuren gar nicht schön, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich finde aber, die Welt sieht sehr schön aus. Also diese satten Farben, das gefällt mir schon sehr. Aber es gibt halt auch eine große Konkurrenz an gut aussehenden Spielwelten, die damit konkurrieren können. Und dieses Stop-Motion-Ding, das ist im Endeffekt natürlich eine technische Feinheit, die spannend ist, aber rettet natürlich dann auch ein Spiel nicht. Will aber nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast, dass ich das toll finde. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Videospielentwicklung auseinandersetzt, und das tue ich nicht, der weiß, dass es immer ein großes Ding ist, überhaupt so ein Spiel fertig zu machen. Und ich glaube, wenn du da 10 Jahre dran sitzt, ich meine, sie heißen immerhin Slow Bros, also what did you expect? Dann ist das, glaube ich, schon eine große Errungenschaft überhaupt, sowas auf die Beine zu stellen. Aber das, für mich ist das jetzt nicht interessant.
Okay, falls es für euch da draußen interessant ist, ihr könnt es jetzt spielen. Das Schöne ist, wenn ihr PC oder Xbox und einen Game Pass-Abo habt, da ist das Spiel direkt drin. Und ich würde euch zumindest empfehlen, da mal reinzuschauen, weil, wie gesagt, was ich jetzt hier erzählt habe, ist mein persönlicher Eindruck vom Spiel. Ich sage nicht, das ist jetzt die Wahrheit darüber und das Spiel ist schlecht. Also Gregor hat es eben schon mal angedeutet, dass er auch gespannt ist auf die Wertung. Und das Embargo ist gestern gefallen. Das heißt, es gibt eine Menge Tests und es gibt super euphorische Tests mit Höchstwertungen. Und es gibt auch welche, die das Spiel sehr, sehr schlecht finden. Also wir haben eine unglaublich hohe Bandbreite, noch viel höher als bei einem Alone in the Dark zum Beispiel, wo wir das auch gesehen haben, dass das teilweise sehr gut und teilweise sehr schlecht ankommt. Also guckt da mal rein. Ich freue mich, das gesehen zu haben und das ist ein fertiges Spiel geworden. Es hat mich nicht so überzeugt spielerisch, aber das muss für euch nichts bedeuten. Dass also Harold Halibut ein neues Adventure aus Deutschland mit Stop-Motion-Grafik. Und wir springen mal zum nächsten Spiel weiter. Das wiederum hat Andreas mitgebracht. Das haben wir hier grundsätzlich schon mal angesprochen. Es ist aber jetzt vor kurzem für die Switch erschienen. Und ich weiß, dass du da noch mal viel Zeit rein versenkt hast. Ich habe es leider immer noch nicht wirklich mal weitergespielt. Ich weiß, dass Gregor auch ein Riesenfan ist. Andreas, wie gefällt dir Pentiment und läuft es gut auf der Switch?
Mhm, genau, ist jetzt erst im Februar rausgekommen für die Switch und das war für mich dann der Punkt, zuzuschlagen. Und auch hier sehen wir ein ganz unique Artstyle, den dieses Spiel hat, so ein bisschen so eine Buntstiftoptik eigentlich, würde ich es mal nennen, was ganz toll ist. Und das klingt vielleicht ja minimal, aber das war für mich schon ein Ding, dass der Protagonist wirklich Andreas heißt. Also das hat man nicht so oft und schafft natürlich direkt eine Identifikation für mich. Und man ist hier im Mittelalter unterwegs. Spielt diesen, ja, diese Szene habe ich gemacht. Ja, ich habe mich mit dieser Nonne eingelassen, obwohl es riskant war. Das habe ich getan.
Wer hat es nicht?
Aber das muss man nicht. Nee, okay. Aber ich habe diese Gefahr auf mich genommen für ein Schäferstündchen mit der Nonne in der Bibliothek. Das haben wir ja gerade im Trailer gesehen für die Podcast-Hörer. Genau, man spielt Andreas Mahler, der in so einem Skriptorium in einer Abtei malt und etwas fertigstellt. Und währenddessen kommt es eben zu einem Mord. Mehr möchte ich noch gar nicht groß spoilern, aber dadurch wird man dann zu einem Ermittler. Und das Spiel ist insgesamt in drei Akte aufgeteilt. Und im Wesentlichen ist die Hauptmechanik des Spiels, dass du einen gewissen Tagesrhythmus hast, der eingeteilt ist in so verschiedene Aktivitäten. Also du hast einmal zwei Mahlzeiten zwischendurch, du hast dann immer einen Morgen, du hast dann abends die Schlafenszeit und dazwischen gibt's immer dann diese Tageszeiten, in denen du eben auch ermitteln kannst und Sachen machen kannst, während du zum Essen, und das ist auch ganz cool, immer verschiedene Möglichkeiten hast, zu Familien zu gehen in diesem kleinen Dorf, was wir eben schon gesehen haben, und mit denen zu speisen, und auch da kriegst du manchmal noch verschiedene Informationen, und der eigentliche Gameplay-Mechanik ist, dass du gesagt bekommst, hey, du hast nur 3 Tage Zeit, jetzt zu ermitteln, dann müssen wir wissen, wer dieses Verbrechen begangen hat. Und wie du diese 3 Tage gestaltest, ist im Wesentlichen dir überlassen. Du kriegst verschiedene Clues, verschiedene Hinweise, denen du folgen kannst. Bei vielen Aktivitäten sagt er dir aber, hey, wenn wir das jetzt machen, das dauert ein paar Stunden.
Ja.
Das heißt, dann kannst du andere Sachen nicht machen. Und das hat schon enorme Konsequenzen. Zum einen, okay, welchem Strang folge ich jetzt? Welcher Spur folge ich am Ende des Tages? Heißt im Umkehrschluss, den 2 Spuren konnte ich nicht folgen. Denn du musst am Ende dann auch nach diesen 3 Tagen ganz klar jemanden beschuldigen. Und das wiederum macht auch moralisch einiges mit dir, weil du das Spiel schon so gestaltet ist, dass du nicht die Möglichkeit hast, aus verschiedenen Gründen jemanden ganz klar zu identifizieren. Es gibt nicht so eine Szene, wo jemand dir dann sagt, wie es in anderen Spielen ist, ja, ich hab's begangen, so, dass du mit gutem Gewissen sagen kannst, diese Person war's, sondern du stehst am Ende da und anhand deiner Ermittlung musst du jetzt entscheiden, tja, wen blame ich denn jetzt? Und das hat bei mir auch zu so einem Abwägen geführt von, okay, ich weiß, diese Person war es vermutlich nicht, aber im Dorf würde sie niemand vermissen. Ganz doof gesagt, habe ich am Ende dann nicht gemacht, weil ich dann doch moralische Zweifel hatte. Aber das sind so Abwägungen. Das Ganze, ich will das jetzt relativ spoilerfrei erzählen, deswegen, es gibt auch noch eine übergeordnete Rahmenhandlung, die das dann auch erklärt. Aber diese Konsequenz auch, wir haben es im Trailer ja auch schon gesehen, dieser Entscheidungen und dieses Beschuldigens, macht es auch echt knifflig, wirklich auch gut zu ermitteln und versuchen zumindest alle möglichen Hinweise zu sammeln. Und das ist wirklich ein ganz tolles Spiel, man taucht ein in diese Dorfgemeinschaft, lernt auch so Verstrickungen und einem wachsen die Leute auch so ein bisschen ans Herz und was mit denen auch passiert, ist wirklich ganz, ganz toll. Und man taucht da wirklich schön ein in eine sehr überschaubare Welt, die aber doch voller Geheimnisse steckt.
Sehr schön. Ist dir irgendwas an der Switch-Fassung aufgefallen, wo du sagst, das war vielleicht besser auf anderen?
Also es gab zweimal Momente, du kannst, das ist eigentlich so ein optischer Effekt, immer wenn du quasi die Szene wechselst, springst du raus in so ein Buch, wo halt diese Geschichte erzählt wird und springst wieder rein. Da gab es ein paar Mal den Moment, dass er in dieser Zoom-Stufe stehen geblieben ist und ich dann das Spiel eigentlich neu starten musste, weil er nicht mehr das gecheckt hat. Das war 2-3 Mal der Fall. Ansonsten läuft das aber super ruckelfrei. Es ist jetzt, ich bin schon ein bisschen überrascht, es ist schon eins der Spiele mit absoluter Top-Wertung. Das hätte jetzt bei mir nicht ausgelöst, dass ich dachte, oh mein Gott, wow. Aber es ist schon insofern toll, dass man eben diese Chance hat, auch in diesen Kirchenalltag abzutauchen und ja generell diese Dorfgemeinschaft kennenzulernen und da wirklich Entscheidungen zu treffen, die viele Jahre in dieser Stadt prägen.
Mhm. Gregor wiederum versteht die Top-Wertung, ne?
Ich würde, ja, gerade wenn man solche Art von Spielen mag. Wobei, es ist so etwas, weil es so wenig in der Art damals gegeben hat, als es rausgekommen ist.
Ja.
Ich fand gerade hier, weil es auch so ein bisschen so die deutsche Vergangenheit aus einer ungeschönten Seite dann präsentiert. Na, wirkte fast schon wie so eine ZDF-Doku oder sowas, uns Bier brauen und nochmal drumherum und das nicht so, oh, die Kirche ist heilig und allen geht's gut und so weiter, sondern dass du in diese ungeschönte Welt da reingeworfen wurdest. Wenn du solche Murder-Mystery-Adventures magst, ne, hat es sehr viel und vor allem auch durch die Entscheidungen, die du erwähnt hast, dass es so eine gewisse Varianz hat und du auch eine Dringlichkeit hast, deine Entscheidungen haben Relevanz.
Ja.
Und du kannst dir auch im Verlauf ja nicht wirklich sicher sein, wo geht das dann alles hin. Im Nachhinein würde ich sagen, dadurch, dass es so ein überraschend langes Spiel ist, was sich auch über so einen langen Zeitraum streckt, kannst du sagen, dass du auf eine gewisse Art, es ist schon auf eine Art gestreckt, weil so von wegen, wenn ich jetzt zurückdenke, okay, ich habe in den frühen Abschnitten jetzt so diese ganzen Ermittlungen gemacht, das hätte ja gar nicht zu einer konkreten Lösung führen können, weil das Spiel muss sich ja weiterführen und es muss das Ganze weitertreiben. Das wird ja aber nur am Ende so ein bisschen bewusst, würde ich sagen, wenn du bis dahin deine... Wie lange hast du wahrscheinlich gebraucht? 15, 20?
Ja, ich bin noch in der Mitte vom dritten Akt. Also mir
okay, da hast du noch. Dann vielleicht spiel mal zu Ende und dann kann man noch mal gucken, ob es dann, wenn du die ganzen Revelations hast, ob es für dich dann noch mal mehr drüber steigt. Ich weiß, ich weiß von mir, dass ich mich da echt gut abfallen lassen kann. Und man gemerkt hat, das ist ein Leidenschaftsprojekt, das ist von jemandem gemacht worden, die dann eben was auf diese Art, in dieser Möglichkeit erzählen wollten. Und das haben wir auch in den anderen Game Talks sehr ausgeführt. Wenn du Name der Rose magst, ob das Buch oder den Film, das sind enorm viele Parallelen da drin.
Ich habe noch einen Gag mitgebracht.
Bitte.
Weil es ist ja eigentlich von Obsidian entwickelt, aber da so viel in der Abtei und in der Kirche spielt, dachte ich kurz, es wäre von From Software.
Oh. Okay. Okay. Hast du denn vorher schon überlegt oder ist das spontan entstanden?
Der fiel mir auf dem Wiki her.
Hättest du ihn natürlich ein bisschen eleganter einfach einbauen können. Diese Anmoderation hat ihn ein bisschen geschwächt eventuell.
Das war auch nicht das Timing dafür, aber ich wollte ihn trotzdem noch da lassen.
Ich dachte, das geht hier so Obsidian oder so vielleicht.
Nee. Ah, okay.
Falls ihr noch einen besseren Gag zu Obsidian habt, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Wir machen mal weiter. Kleiner Hinweis an die lieben Kollegen in der Regie. Spring einfach mal zu Punkt 8 jetzt weiter. Das ist ein Thema, was quasi im letzten Jahr neu war, aber immer noch relevant ist, denn es geht um eine Hardware, von der ich weiß, dass Andreas die jetzt auch mal ausprobiert hat. Und wir haben das so ein bisschen als Anlass genommen zu sagen, hey, wir gucken da mal drauf. Wie steht's da jetzt eigentlich drum? Ist das noch relevant? Kommen da noch neue Spiele? Und es geht um PlayStation VR 2. Wir haben hier nochmal so ein bisschen den allgemeinen Launch-Trailer, den es dazu gab. Die Euphorie war groß, auch bei mir. Ich weiß, dass ich mir mit unserem Freund und Ex-Kollegen Gunnar damals das gleich gekauft habe zum Launchen. Wir hatten das beide und haben Horizon gespielt. Und so schnell wie die oder so hoch wie die Euphorie am Anfang war, so tief ist sie dann auch gefallen nach einiger Zeit. Wie war das für dich jetzt, Andreas? Das mal zu erleben auf deiner PS5, hat es das eingelöst, was du dir davon versprochen hast?
Ja, ich glaube, ich rede da nicht zu viel aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass eben diese PSVR 2 von Gunnar jetzt auch bei mir gelandet ist. Mit dem Verweis, hey, bei mir liegt die eh nur rum, was, denke ich, auch schon ein bisschen Bände spricht. Und das, glaube ich, braucht man auch schon als Präfix zu wissen, hey, ich habe dafür wirklich 0 € jetzt an der Stelle gezahlt, hatte auch den Zugriff auf Gran Turismo und Horizon, hatte vorher mit der PSVR 1 schon immer mal wieder auch Erfahrungen. Wir haben ja hier auch in der Redaktion lange Zeit immer eine VR 1 gehabt. Und da war es schon so, dass ich auch mir die noch ein paar Mal ausgeliehen habe, um so einen Astrobot durchzuspielen, weil mich das schon gehuckt hat. Trotzdem, auch da war es immer so, dass ich dachte, ja, 3 Stunden so maximal, dann wird das schon einfach auch ein bisschen nervig vom Spielen her, weil du immer die Brille auf hast, obwohl Motion Sickness sich da in Grenzen hielt. Dann haben wir relativ schnell Horizon Call of the Mountain und ich glaube, das kann man ja schon sagen, dass das so eins der System-Seller-Spiele auch am Ende des Tages für die PSVR ist. Wenn man jetzt mal Resident Evil ausnimmt, dann ist das, glaube ich, schon das Blockbuster-Franchise für die PSVR 2, was da mit einem Extra-Titel daherkommt. Und da muss ich sagen, hatte ich richtig krass Probleme von Anfang an mit Motion Sickness. klar, es ist nochmal was anderes als ein Astrobot, wo du deine Spielfigur vor dir siehst, sondern du bist die Spielfigur. Mhm. Und gerade was so Kameradrehungen betrifft, was und das ist leider, muss ich sagen, ein sehr, sehr dominierender Part in diesem Horizon Call of the Mountain, ist das Klettern. Also du bist sehr, sehr viel am Klettern. Ständig musst du irgendwo einen Wipfel oder eine hier sehen wir übrigens noch eine Cameo von Aloy, die ganz, ganz cool ist, aber natürlich nicht so eine große Rolle spielt. Und du bist sehr viel am Klettern, am Greifen. Hin und wieder kommen dann neue Werkzeuge dazu, dass du wie so einen Enterhaken werfen kannst und dich von A nach B schwingst. Aber dieser Klettern-Part, der macht auch viel irgendwie in Sachen Motion Sickness, weil du dich um die Ecke drehst mit der Kamera, das teilweise händisch machen musst und auch die Wand sehr nah an dir dran hast. Ich musste die dann immer so ein bisschen von mir wegschicken. Mhm. Das kann man mit ein, zwei Einstellungen ein bisschen beheben. Ich habe das zum Beispiel gemacht, dass ich die Kamera, wenn ich sie drehe, mir wirklich immer alles, was hinter mir gerade ist, wirklich nach vorne geholt habe mit der Kamera.
Ja.
Und zwar in so Stufen. Das heißt, wenn du, dass du sie nicht normal ziehst, sondern sie wirklich so wie so ein Fotoapparat immer weiter schaltet. Und das hat mir enorm geholfen, weil ich dadurch nicht dieses Tearing hatte. Weil ganz oft, wenn die Kamera drehst, verschwimmt das dann so ein bisschen und hinterlässt so Farbverläufe. Und das, da kam mein Gehirn gar nicht mit klar und hat dann dazu geführt, dass ich wirklich nach einer Dreiviertelstunde war mir richtig schlecht.
Mhm.
Inzwischen ist es so, dass ich so anderthalb Stunden geht, aber selbst dann ist es so, okay, jetzt reicht's auch. Weil es dann doch irgendwie zu viel wird und man so eine vage Übelkeit dann irgendwie doch empfindet. Was aber wirklich glänzt an diesem Spiel, sind die Kämpfe.
Mhm.
Die sind leider ein bisschen spärlich gesät, aber das macht unglaublich Spaß, dass du einfach mit den Schultertasten so den Bogen ziehst, mit der anderen den Pfeil und dann nachlädst und drauf losballerst. Du drehst den nur zur Seite, dann kannst du wechseln in der Spezialmunition, wie man es aus dem Spiel auch kennt. Schockpfeile, das ist alles super easy, sehr befriedigend. Du hast wirklich das Gefühl, du bist in der mitten im Kampf. Diese Kämpfe laufen dann gerade, wenn du gegen Gruppen von Gegnern antrittst, auf so einer gedachten Kreisachse. Das heißt, du bewegst dich dann mit dem einen Stick immer so auf dieser Kreislinie, kannst dadurch ausweichen, auch mal einen Apfel essen zwischendurch, der die Heilung verspricht. Und das ist wirklich auch das Herzstück, weil es wirklich sehr viel Spaß macht, mit dem Bogen eben zu ballern. Das Problem ist nur, dass dazwischen immer wieder wirklich sehr träge und langwierige Kletterphasen liegen. Mhm. Ja, die Kämpfe nehmen dann in der zweiten Hälfte des Spiels ein bisschen zu. Ich bin noch nicht komplett durch, weil das kann man, glaube ich, schon positiv sagen, man da so 12 Missionen hat und je nachdem, wie lange man da braucht, aber ist man schon so 10, 11 Stunden circa beschäftigt, je nachdem, wie fix man auch durchklettert. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich das wieder einen Schritt raustrete und sage, hätte ich dafür jetzt die Initialkosten für die PSVR 2 gezahlt, plus für Horizon, glaube ich, auch nochmal so 60 Euro, wenn das nicht im Sale ist, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nein. Ja. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich dachte, es wäre einfach super cool, wenn du, ähnlich wie das bei der PS5 warst, wo du ja diese PS Plus Collection direkt als Startgut hattest, wo du irgendwie so 15 Titel aus der PS4-Generation hattest. Da sagt man als Gamer vielleicht, naja, die habe ich alle gezockt. Aber ich glaube, für so Leute war das schon nochmal so ein Punkt, okay, ich habe nur ein, zwei Launch-Titel für die PS5, aber ich habe auch diese Kollektion, wo nochmal was dabei ist. Und sowas für die PSVR 2 wäre natürlich in der perfekten Welt cool, dass du direkt vielleicht so ein Moss 1, was sie ja auch schon mal umsonst im PS Plus rausgegeben haben, noch so ein, zwei kleinere Titel dazu, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe Horizon, hole ich mir extra, aber ich habe auch so ein gewisses Startkapital, weil das für mich sehr frustrierend war, diese Kompatibilitätsprobleme, die du hast. Ich habe Moss 1 da, müsste mir aber für 25 Euro nochmal diese Moss Collection holen, um spielen zu können. Ich habe ein Hitman 3 da, was auch einen PSVR-Modus hat. Der geht aber nur für die 1. Ich habe auch so ein Tomb Raider, was einen VR-Modus hat, nur für die 1. Und dann denkst du halt schon so, boah, ich muss nochmal diesen zusätzlichen Invest auf mich nehmen, selbst wenn ich die Brille habe, um diese Spiele zu spielen. Oder so wie Sachen wie Hitman 3, die werde ich halt nie wieder auf der PSVR 2 spielen können.
Das ist verständlich natürlich, wenn sie so viel Technik dann reintun, um zu sagen, hey, wenn wir eine Abwärtskompatibilität gehalten hätten, dann hätten wir uns da einschränken müssen. Das Problem war, dass da kaum Follow-up mit neuen Spielen und neuen interessanten Sachen gewesen ist. Ich habe gerade noch mal geschaut, Horizon, 70 Euro.
Ja, ne?
Die Sache jetzt hier auch, bei mir verstaubt das PSVR 1 auch da. Ich habe mich mal bewusst vor einigen Jahren mal hingesetzt und Games nachgeholt. Ich habe Interesse daran. Ich hatte ja auch Horizon hier noch mal in unserer Show gemacht, als wir zum Launch das PSVR hier ausprobiert haben. War übrigens ein klein bisschen Starstruck, muss ich sagen, als Aloy vor mir stand.
Ehrlich gesagt auch. Die Cameo war richtig cool.
Sie ist kleiner, als ich dachte.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das könnte aber auch ein Problem der Darstellung im Spiel sein. Die Charaktere sind alle recht klein.
Ja, aber hatte ich auch,
ja. Ich war so ein bisschen, oh, da ist ja Aloy vor mir.
Cool, ja, ja.
Und das Gerät ist ja auch ziemlich gut, aber wir hatten es auch immer wieder mal durchdiskutiert, es ist einfach sehr wenig Follow-up gekommen, eine Abwärtskompatibilität hättest du auf die eine oder andere Art dann haben müssen. Ist natürlich auch ein spezifischeres Problem jetzt in unserer Zunft hier. Wir haben das Privileg, dass wir uns eine PSVR 2 leihen können. Ja, nicht offline können, ist dann der Account, wo die Spiele da drauf sind, weil das hat's bei mir so ein bisschen verhindert, dass ich dann länger gespielt habe, weil ohne das ist auf 5 anderen PS5s hier eingelöst und dementsprechend kann ich nicht einfach mal eine Disc mitnehmen und das ausprobieren. Ich hätte sehr gerne mehr in PSVR gehabt, aber nicht für den Preis, nicht für die Spiele, die da rausgekommen sind, und wenn du nicht immer wieder mal ein System Seller auf eine gewisse Art hast, ein Astrobot hätte mindestens sein müssen, du hättest von Third Parties noch mehr bekommen müssen, als so cool ein Resident Evil mit einem VR-Modus jetzt hier ist, das kann ja nicht nur daran hängen. Na, wenn schon für die letzte PSVR Resident Evil 7 in VR das beste Spiel gewesen ist, kann es jetzt auch nicht so sein.
Ihr habt viele Punkte jetzt schon genannt. Also du hast es eben auch schon mal gesagt, viele der Spiele der PSVR 1. Es gab einige, die hatten so 10-Euro-Updates. Ich habe das teilweise auch gemacht, obwohl ich auch da schon gedacht habe, ey, ich habe Tetris Effect schon mal gekauft und ich habe auch dieses und jenes Spiel schon mal gekauft. Du merkst dann zusätzlich auch noch von wegen, ah, Moment mal, ich kaufe jetzt gerade die gleichen Spiele halt nochmal. Die sind natürlich cool. Auch ein Beat Saber ist nach wie vor ein cooles Spiel. Aber ich kenne die ja alle schon. Die habe ich ja vielleicht nicht nur auf PSVR 1 gespielt, sondern vorher auch auf einer Oculus Rift oder so. Mhm. Und du hältst dich immer an diesen Titeln so fest, weil es kommt halt einfach auch so wenig Neues dann wirklich nach. Und das ist natürlich ein sich selbst verstärkendes Henne-Ei-Problem. Also jetzt mittlerweile ist die PSVR 2 über ein Jahr draußen. Es macht halt auch keiner mehr, oder es machen wenige Firmen noch neue Spiele, die überhaupt versuchen, so ein Niveau zu erreichen, wie einen MOS 1 und 2 oder eben auch. Denn du hast das Horizon eben ausführlich besprochen. Das war nicht nur ein früher Titel, sondern es war ein Launch-Titel. Es war halt das Spiel, wo sie gesagt haben, okay, hier, liebes Studio Firesprite, habt ihr ein paar Millionen oder was immer die denen gegeben haben, macht da mal ein kompetentes VR-Spiel zu fertig. Niemand macht das jetzt halt auch mehr, weil die Leute kaufen die Brille nicht so, weil sie eben zu teuer ist, weil dieses Nachkaufen von, ich möchte das Spiel nochmal auf VR 2 spielen, kostet Geld und so. Und das, ja, ist einfach ein großes Problem für die Brille. Und mittlerweile hat Sony ja schon angekündigt, wir machen die auch kompatibel zum PC. Dann werden sich noch ein paar PC-User das Ding kaufen, die sagen, die möchten lieber die Brille haben als eine Meta Quest 3, die mittlerweile eben einfach auch existiert, die autark funktioniert ohne eine PS5. Die ist natürlich nicht so leistungsfähig, weil sie mit der eingebauten Hardware arbeiten muss. Aber sie hat auch sehr, sehr gute Displays. Also gerade auch, was die Unschärfe an den Rändern angeht, besser als eine PlayStation VR 2. Oder auch sowas wie Gran Turismo 7, was wir hier sehen, hast du ja auch gespielt. Niemals hätte das irgendwer entwickelt mit, das ist ein VR-Spiel, sondern das ist ein VR-Modus in einem super hochaufwendig produzierten und budgetierten Spiel, was dann nochmal cool ist. Aber das wird der Brille langfristig leider nicht helfen. Und ich habe jetzt zuletzt gelesen, dass Bloomberg hat das berichtet, Sony hat auch die Produktion der Brille jetzt eingefroren gerade. Die sagen, ja, wir müssen erstmal die Dinger aus dem Lager abverkaufen. Und vielleicht wird das dazu führen, dass wir irgendwann, aktuell ist der Preis immer noch sehr hoch. Es gab ein Bundle tatsächlich am Anfang mit Horizon. Da hast du, glaube ich, für das Spiel so 50 bezahlt. Immer noch viel. Aber die Brille liegt vielerorts immer noch so um die 600 Euro. Vielleicht wird es wirklich dazu führen, dass wir so ein Weihnachtsgeschäft sehen, von wegen, die Lager sind ja immer noch voll. Hier habt ihr das Ding für 300. Dann kann man sich das schon noch mal holen. Aber persönlich habe ich tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung darauf aufgegeben, dass das Spiel noch mal richtig, dass die PlayStation VR 2 noch mal richtig erfolgreich und groß wird. Auch sowas wie Firewall Ultra, was wir hier in diesem Trailer noch mal sehen, wurde riesig groß angekündigt und ist auch ein bisschen Marketing reingegangen, kam dann raus, war ein Flop, das Studio wurde dicht gemacht. Also, I don't know, sieht nicht so gut aus für eine PlayStation VR 2.
Ich hätte gern mehr coole VR-Erlebnisse. Da gibt's ein paar spezielle Sachen. Gern mal Adventures oder so Shooting Galleries oder andere verschiedene Sachen. Ich hatte sehr viel Spaß mit Blood and Truth, was vor langer Zeit für PSVR 3 rausgekommen ist, so ein englischer Gangsterfilm ist. Ich erwähne immer wieder gerne dann das From Software Game, was zwischendurch nochmal rausgekommen ist, Deraciné, was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, wo so ein Geist in einem Internat gespielt hast und du so adventure-mäßig da unterwegs sein musst. So, für solche Erlebnisse, das wäre in der Vergangenheit so ein ideales Gerät gewesen, was man aus der Videothek ausleiht. Na, wo du für eine Gebühr, du nimmst die Spiele, hast dann ein Wochenende, wo du dann für deine Gebühr das mal ausprobieren kannst. Aber da ist nichts, was mich zu einem privaten Kauf dann anleiten würde. Auch jetzt nach dem ganzen Jahr kann man jetzt sagen, trotz der, zu Anfang haben wir auch viel nochmal Gegenstimmen gehört, sehr stark, wenn man so eine Meinung hatte, einfach, ja, gib dem Gerät eine Chance, ist gerade alles draußen, es macht jetzt was Neues und Sony haben einfach nicht wirklich vernünftig gepusht im Nachhinein.
Nee, und ich glaube, man muss, darf ja auch nicht vergessen, es bleibt so oder so ein Nischenprodukt. Für mich ist zum Beispiel so diese Resident Evil-Dinger, die ja recht gut sind, oder auch so ein Walking Dead, Saints and Sinners, kann, glaube ich, auch was.
Hab ich auch gespielt.
Das ist für mich schon aus Genregründen nicht interessant, weil ich das einfach zu gruselig finde. Also dann bricht ja auch nochmal, selbst wenn man sagt PSVR, finde ich spannend, bricht vielleicht auch nochmal ein Genre oder so weg. Und man darf halt nicht vergessen, das merke ich schon, obwohl ich das da hatte, den ganzen finanziellen Kram ausgeklammert, weil ich den nun mal nicht hatte, sondern die Brille wirklich da hatte. Selbst dann habe ich schon noch oft dieses Gefühl, dass ich so an einem Samstag denke, boah, spiele ich das jetzt? Obwohl jetzt die Kabellage wirklich gering ist, also es ist ja super schnell alles gestartet. Aber es ist mehr ein Akt, das zu zocken versus ich zocke 6 Stunden Crusader Kings. Das ist schon, das mache ich dann 1,5 Stunden, das mache ich an und das ist dann schon so ein Ding. Und wenn ich Pech habe, ist mir danach auch noch ein paar Stunden, bin ich so ein bisschen dizzy. Ganz doof gesagt.
Nach Crusader Kings.
Ja. Und das ist schon einfach eine andere Art, auch was zu spielen und es ist nicht so passiv wie auf der Couch zu liegen. Aber wenn ich es jetzt zurückschrauben würde, würde ich schon sagen, hey, man müsste eigentlich abwarten bis fast an dem Ende des Zyklus von der PSVR 2, um dann zumindest die ganze Bibliothek zu haben, auf die man zugreifen kann. Weil jetzt ist man, glaube ich, wenn man dann noch seine Lieblingsgenres abzieht, relativ schnell bei 3-4 Spielen, die auch was taugen, die man sich dann holen kann für die Konsole. Für
die hast du dann aber richtig viel bezahlt, wenn du die Brille eben noch mit reinrechnest. Ich würde sagen, wir behalten das weiter im Auge, gucken mal, wie es in ein paar Wochen und Monaten aussieht, ob da noch jemand von VR 2 spricht oder vielleicht kommt Sony ja auch noch mit irgendwelchen großen neuen Titeln dafür an. Lassen wir uns mal überraschen. Wir haben noch einen kleineren Titel, Gregor, den du für heute noch nominiert hattest. Das ist ein, korrigiere mich gerne, ein Adventure.
Ja.
Erzähl gerne, was haben wir hier? Ich weiß nicht mal, wie man den Namen ausspricht.
Was? Ja. Wie würdest du denken, spricht man den Namen aus?
Ronio.
Es sind alle Vokale drin.
So, ich hätte das auch im ersten Moment gedacht, aber Rauniot ist wohl die korrektere Aussprache. Es ist kein französisches Spiel, sondern aus Finnland.
Okay.
Zum größten Teil Ein-Personen-Projekt. Das Spiel kommt morgen raus, wo wir das aufzeichnen. Point-and-Click-Adventure. Ein finnisches Endzeit-Point-and-Click-Adventure, wo man eine Frau spielt. Die Story-Hintergrund ist, dass in der Welt, die das Spiel darstellt, ist in den 70er Jahren so der Krieg ausgebrochen. Welt liegt in Schutt und Asche. Ich meine, ich habe nicht genau ermitteln können im Spiel, welche exakte Periode es ist, aber es muss wohl in den 80er Jahren irgendwo dann sein. Und aber in der Endzeitwelt eben. Und sie ist auf der Suche nach einem Mann, der ist mit einem Pferd losgeritten, um im Auftrag ihrer Gemeinschaft, wo die beiden gemeinsam mitleben, wo sich in Sicherheit zu Last of Us Teil in Sicherheit vor den ganzen Gefahren dann befinden, der ist losgeritten, um im Auftrag der Gemeinde einen atombetriebenen Zug zu dieser Gemeinde zu bringen, der wohl eine Art Ausweg oder Transportmittel sein soll. Und dieser Mann ist verschwunden. Wir fahren mit der Frau, mit ihrem Auto dann zu einer abgelegenen Ecke in Finnland, was so aus so einem zerstörten Güterbahnhof besteht so verschiedenen Gebäuden, wo auch einige Leute da drin leben. Und wir müssen so Point-and-Click-Style uns da so durcharbeiten und durchpuzzeln, um herauszufinden, wo ist dieser Mann abgeblieben und was ist eigentlich allgemein da los. Und ich habe es auf gut Glück mal angemacht, weil ich fand das interessant vom Teaser aus, den ich gesehen habe.
Sieht Hammer aus.
Ich dachte im ersten Moment, weil du hast auch eine Schusswaffe mit Kugeln im Inventar, ob da vielleicht so eine Art Survival-Komponente drin ist, hat auch so einen leichten Fallout-Vibe nochmal mitbekommen. Aber nein, es müsste gerendert sein, zumindest es macht den Eindruck so, isometrisches Point-and-Click-Adventure mit klassisch Inventory, mit Dialog-Trees, wo man unterwegs ist. Teilweise auch recht knackigen Puzzles, muss man sagen. Da kriegst du so verschiedene Schemata, die du finden kannst und jetzt musst du interpretieren, okay, was will mir das aussagen? Wie muss ich das lösen? Ich hing schon ganz gut bei einigen Sachen. Ich bin noch nicht ganz durch. Hänge an einer anderen Stelle jetzt hier gerade gerade davor Release ist, gibt's auch keine Guides, die man angucken kann. Was ganz gut war, weil ich habe mich dann durchgearbeitet, durch einige Puzzles und versucht, das vernünftig zu interpretieren. Ist sehr entschleunigt, hat aber eine ganz eigene Stimmung, fand ich. Du hast komplett deutsche Texte im Spiel, gibt's für PC. Steam-Version habe ich gespielt. Die Synchro ist komplett in Finnisch. Mhm. Mit Ausnahme des Intros, das wird, glaube ich, nochmal auf Englisch eingesprochen. Und du hast dann teilweise so Gespräche mit anderen Personen. Das war das Einzige, wo ich sagen würde, fand ich ein bisschen weird, vielleicht war es auch dann mit Absicht so. Die deutsche Übersetzung klingt eigentlich normal und vernünftig, aber sobald du in den Gesprächen drin bist, hat es alles so einen weirden Unterton. Ich weiß nicht, ob es an der Lokalisation liegt oder es fühlt sich irgendwie sehr komisch an. Grammatikalisch ist es richtig, aber die sprechen komisch miteinander, die Leute. Mhm. No? Während im Hintergrund dann die finnische Synchro dann ist. Und eventuell ist es so ein Übersetzungsding oder einfach, weil es die Art der Welt ist, wie die Leute da miteinander sprechen. Und ja, war so eine nette kleine Entdeckung, die ich gemacht habe, weil ich Point-and-Click ganz gerne mag. Wie gesagt, auch gerne von der entschleunigten Art und einfach, weil mich das Setting auch interessiert hat. Rätsel waren, wie gesagt, auch in Ordnung. Ich muss mal gucken, wie lang der Umfang letzten Endes ist, weil ich habe jetzt so 5-6 Stunden gespielt. Hab noch nicht ganz das Gefühl, dass ich auf der Zielgerade eingebogen bin, aber mich so in die Richtung da bewege. Also kriegt man auch so ein bisschen was an Spielzeit daraus. Und ja, war eine Entdeckung, die ich per Zufall gemacht habe. Es ist so bei den 8 Millionen Spielen, die dann rauskommen, irgendwas, wenn dich das mal interessiert und da so so was dran findest, was sich dann mit reinzieht, hat bei Rauniot tatsächlich funktioniert. Ich habe auch noch geschaut, was es bedeutet in Finnisch, das Wort. Was würdet ihr denken?
Ich möchte, dass Andreas ersten Tipp abgibt, bevor ich mich komplett zum Löffel mache. Ich google's derweil.
Ja, ich habe es auch gegoogelt, ich habe es natürlich nicht gewusst. Ich möchte aber nicht, natürlich, wenn ihr keinen Tipp habt, aber es ist sehr offensichtlich Ruine. Finnische Wort für Ruine,
okay, wow, ja,
wo man stimmt. Unterwegs ist. Ah. Und ja, behaltet das gerne im Hinterkopf, checkt das mal aus. Ja. Es gibt sehr wenig im Internet dazu, ist wohl, wie gesagt, ein Ein-Personen-Projekt. Ja. Es sind zwei Leute gecredited fürs Game, der Hauptmensch, der das Spiel gemacht hat, plus eine Person, die zwei Songs beigesteuert hat. Und natürlich die Menschen, die dann die Synchro jeweils gemacht haben für die verschiedenen Rollen. Aber es scheint wohl so ein Passion-Project zu sein. Die Credits sind auch, wie gesagt, sehr überschaubar. Und wenn das so ein Ein-Personen-Projekt ist, ich finde, es sieht echt wertig aus. Ne? Haben sie auch vom Look and Feel ganz cool gemacht. Und das auch ganz nette so Quality-of-Life-Geschichten, dass du, wenn du nach und nach die Locations freischaltest, hast du Quick-Travel, wo du dann hin kannst. Das heißt, du musst nicht immer wieder ewig durch die Sachen durchgehen, kannst mit Doppelklick sehr viel abkürzen, dass du instant so in den nächsten Bereich damit reinkommst. Und auch alles sehr stimmungsvoll dann mit dieser mit 80er finnischen Endzeit-Art umgesetzt. Der Hauptcharakter ist auch interessant. Du hast viele Sequenzen, wo du mal dann die Kamera schwenkt rüber auf die Augen von ihr und sie hat so einen inneren Monolog, wo sie dann, glaube ich, auch privat einige Sachen verarbeitet. Und dann hast du auch so teilweise auch echt krasse Bildsprache, die dann gezeigt wird. Und ja, es hat nicht den Humorfaktor eines Fallouts, wobei es ist nicht frei von Humor. Es hat so ein paar Schmunzel Stellen, nennen wir es mal so, wo du mal so ein bisschen grinsen kannst hier und da. Aber grundsätzlich ist es eher so ein atmosphärisches Erlebnis, wo du dich reinfallen lassen kannst, wenn du eben so ja Endzeit-Pointing-Clicks aus Finnland magst.
Ich finde, das sieht Hammer aus direkt. Das ist so ein schöner Style und Look, so eine bedrückende Atmosphäre. Finde ich toll.
Ja, check das gerne aus. Morgen, wo wir es aufnehmen, zumindest wenn ihr den Game Talk dann direkt zum Start seht, gibt's das dann für PC.
Alright, kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Es ist ein Spiel, was Mitte Mai erscheinen wird. Da kommt es in den Early Access bei Steam. Es wurde letzte Woche angekündigt bei einem Livestream der III Initiative. Das war so ein Indie-Spiele-Stream und es ist schon wieder ein neuer Prince of Persia Teil. Wir erinnern uns, wir haben im Januar The Lost Crown bekommen, ein wirklich sehr, sehr gutes Metroidvania-Spiel mit dem Prince of Persia. Was wir hier jetzt haben, ist ein Roguelike-Spiel, entwickelt von Evil Empire. Ich musste kurz einmal für mich selber die Geschichte aufdröseln, weil das mir in der Pressemitteilung beworben wurde, als das ist das Studio hinter Dead Cells. Da habe ich gedacht, hey, das ist doch Motion Twin. Evil Empire ist ein Studio, was aus ehemaligen Mitarbeitern von Motion Twin entstanden ist und dann viel an den DLCs gearbeitet hat für Dead Cells und jetzt eben für Ubisoft ein Roguelike-Spiel macht, was natürlich in Persien spielt, wo man natürlich verschiedene Biome hat, die man bereisen kann. Man verbessert seine Ausrüstung, man stirbt immer wieder und wird dann wiederbelebt. Man kennt es aus diesen Roguelike-Spielen, die Level durch die man läuft, sind prozedural generiert. Und für die Leute, die die Videofassung gerade gucken, sehen wir hier den Enthüllungstrailer. Das ist natürlich alles noch Comic und Zwischensequenz. Wir sehen aber gleich noch ein bisschen Spiel. Und bei diesem Übergang ins Spiel habe ich gedacht, ah, das ist schön gemacht, dieser Übergang. Finde aber, dass das Spiel selber gewöhnungsbedürftig irgendwie ausschaut. Also schon so in der Farbgebung, dieses sehr entsättigte und auch der Stil der Figuren, habe ich nicht im ersten Moment gleich gedacht, ah, sieht hammergeil aus.
Ja, es war erstmal, mein Gedanke war, brauche ich jetzt noch ein Prince of Persia-Spiel, auch wenn es ein komplett anderes Genre ist als jetzt The Lost Crown. Wobei du auch bei The Lost Crown eben sagen musst, Side-Scrolling-Action, sehr, sehr gute Grafik und auch ein sehr gutes Spiel, was da drunter lag, aber eben als Metroidvania. Ist natürlich etwas, wenn du ein komplett anderes Genre hast und es bietet sich so ein klein bisschen auch an, mit dem Prinz, mit Zurückspulen, mit dem Sands of Time. Da kannst du ja auch ein Roguelike auf eine gewisse Art dann daraus machen. Ich bin mir schon sicher, dass die Leute, die dahinter stehen, dann ein cooles Gameplay-mäßiges Spiel machen. So ganz hat mich der Stil auch nicht abgeholt. Muss ich sagen, ich fand die Transition ganz cool von dem Trailer oder von dem Intro zu dem Gameplay hier rüber. Aber ich weiß nicht, ob da so große Begeisterungsstürme im Internet gewesen sind, nur weil die Ankündigung da war.
Was sagt ein Andreas Links dazu?
Sieht ein bisschen aus wie der Genie, ne? Aus der Cartoon. Serie. Aus der Aladdin-Serie.
Naja, stimmt.
Gewöhnungsbedürftiger Style trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich habe aber auch das aktuelle Prince of Persia-Ding noch nicht mir einverleibt und würde das wahrscheinlich aber vorziehen, wenn ich das jetzt sehe. Ein bisschen weird, dass das so jetzt in so einem kurzen Abstand, weil man das Gefühl hatte, okay, die Marke wurde gerade erst reaktiviert und vor allen Dingen rehabilitiert. Mhm. Aber das dauert ja dann auch, bis sich das rumspricht. Also ich glaube, klar, bei den eher casualigen Leuten, die haben das vielleicht noch gar nicht mitbekommen, wie gut das letzte Prince of Persia ist. Mhm. Und dass sie da direkt jetzt wieder etwas hinterher schießen, also aus Sicht der Marke gesprochen, was doch wieder ein bisschen experimenteller zu sein scheint, finde ich zumindest spannend.
Ja, es ist natürlich auch dann immer eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, wir gehen jetzt weg und machen nicht nur Kernspiele, die immer ähnlich sind in der Form her, sondern wir machen es eher zu so einer Brand, wo es dann eben mal, hier haben wir ein Metroidvania, da haben wir ein Roguelike-Spiel. Es gab ja auch schon eine VR-Geschichte zu Prince of Persia in den letzten Jahren, die ziemlich untergegangen ist. Und ich denke, es wird ja langfristig darauf hinauslaufen, dass sie natürlich sagen, ach, hier ist übrigens das Remake von Sands of Time, das sie ja nochmal komplett neu machen. Also das entstand ja mal in Indien bei den Studios. Dann hat Ubisoft das nach Montreal gegeben und da wird es gerade neu gemacht. Ich bin mir sicher, dass das danach dann kommen wird. Und dass so ein bisschen das Rogue-Spiel eine Überbrückung jetzt erstmal ist, von der man sich dann erhofft, dass es auch ein langlebiges Spiel vielleicht wird, wie in Dead Cells, was du über mehrere Jahre halt betreiben kannst. Bin mir sicher, dass das auch für Konsolen im Übrigen kommen wird. Ist jetzt gerade angekündigt, nur für den PC. Und da eben schon in einem Monat, am 14. Mai, geht's los. Und ich werde das auf jeden Fall mal anspielen. Also ich mag auch gerne diese Roguelikes. Natürlich auch so, dass man ein bisschen satt davon ist. Wie ist es bei dir, Gregor? Wirst du das spielen?
Reinschauen werde ich auf jeden Fall, aber ich war nie so sehr in Roguelite drin, auf die eine oder andere Art, dass ich es jetzt unbedingt brauche. Ich fand es schön bei diesem Triple-I Initiative Stream, dass es mal ein anderes Spiel als Hades-like gewesen ist. Es waren sau viele Spiele, die vorgestellt wurden, die so ein bisschen an Hades erinnert haben. Und das war aber zumindest ein bisschen anders.
Ist aber natürlich spielerisch auch nicht so unähnlich.
Nee, ne? Das sieht nicht.
Sieht halt mal anders aus.
Ja, ja, Roguelite ist jetzt das neue Metroidvania aktuell im Jahr.
Ja, das stimmt wohl. Das war The Rogue, Prince of Persia. Das ist übrigens der Name dieses Spieleprojekts. Ich habe ihn, glaube ich, noch gar nicht genannt vorher. Andreas, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich weiß, du hast ein Spiel mitgebracht, was dir so am Herzen liegt, obwohl wir das hier auch schon gesprochen haben. Aber du hast es gespielt und möchtest nochmal kurz eine Lanze dafür brechen. Das darfst du jetzt machen hier an dieser Stelle noch.
Absolut. Also das kann man gar nicht oft genug besprechen. Bramble the Mountain King habe ich mir mit Elias vorgenommen. Wir sind leider erst bei 3/4, weil wir jetzt warten, bis wir einen Termin finden. Aber das ist wirklich ein Spiel, wo wir mehrfach uns angeguckt haben mit Kinnlade runter und dachten, was zum Teufel spielen wir hier eigentlich? Das hat so viele Wendungen, so viele ganz, ganz toll inszenierte Bosskämpfe in einer richtig schönen Märchenwelt, wie man das hier schon sieht, so ein bisschen ja, wie so ein uneheliches Kind aus Little Nightmares. Und es ist wirklich eine einzigartige Geschichte. Also einige der Bosskämpfe, da dachte ich wirklich, das ist doch unglaublich, wie sie das gerade inszeniert haben. Hier sehen wir den einen Kampf, wo ein Antagonist wirklich mit einer Geige im Hintergrund sitzt Und du läufst an so einem Wasser, an so einem Tümpel vorbei. Und in dem Moment wird die Schärfe verlagert auf dieses Geige spielende Wesen im Hintergrund. Und du denkst, um Gottes Willen. Und es spielt wirklich, also wie gesagt, Little Nightmares ist da, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, weil das auch so groteske Monster hat, die dich durch die Level jagen. Und da ist es ähnlich. Man hat das in 4-5 Stunden am Ende durch. Wie gesagt, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber es ist wirklich ein atemberaubender kleiner Titel.
Dir würde vielleicht auch Brothers, A Tale of Two Sons gefallen.
Hast du
das schon mal gespielt?
Ja, das Original habe ich auch mit Ilias gespielt. Sehr düster, überraschend düster. Mhm. Also ich dachte, es wird ein bisschen happy-go-lucky, ein bisschen freundlicher.
Nur der Anfang, aber dann schon auch.
Das traurig. Ja, sehr traurig. Aber genau, das ist der zweite Mephid, nämlich das andere Elternteil von diesem unehelichen Kind gerade. Ja, Little Nightmares und Brothers.
Ja, da ist auch gerade ein Remake erschienen, das haben wir hier vor ein paar Wochen besprochen, als es rauskam, ich glaube im Februar, das kann ich dir dann auch ans Herz legen.
Ja, nicht vergessen, Little Nightmares 3, wahrscheinlich dieses Jahr.
Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass der Koop-Modus gar nicht so viel Gutes ist, weil das ja gerade im zweiten Teil davon lebte, dass du eben die Person, mit der du unterwegs bist, nicht steuern kannst, aus Storygründen.
Aber da bin ich auch interessiert, das zu sehen. Ich glaube, es wird ja auch eher ein Koop-Ding sein, wo ihr nicht auf der Couch sitzen könnt, sondern nur über Internet spielen könnt, weil ihr auch unterschiedlich unterwegs sein müsst in den Leveln. Also mal sehen, was sie da daraus machen.
Aber auch eine ganz tolle Spieleserie.
Das stimmt, ich freue mich auch sehr auf den dritten Teil. Hoffentlich gibt es bald den Release-Termin. Und damit sind wir an dieser Stelle am Ende des heutigen Game Talks angekommen. Die Zeit ist nur so verflogen. Vielen Dank dir, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mal wieder vorbeizuschauen.
Einen Hinweis habe ich noch.
Ja.
Den nächsten Freitag.
Mann, das wollte ich auch sagen.
Aber sag mal. Entschuldigung, ich wollte nicht,
dass
es untergeht. Den nächsten Freitag können wir uns schon wiedersehen, nämlich bei einer brandneuen Ausgabe vom Kneipenquiz. Und ich komme da auch nicht nur hin und lese die Fragen vor. Wir haben uns schon in der Redaktion auch zusammengesetzt, die Fragen ausgetüftet, sind wieder sehr viele schöne Sachen dabei. Und es sind wieder Sachen dabei, die hängen bleiben, ob man sie weiß oder nicht. Genau, es wird richtig schön. Ich freue mich da drauf.
Ich werde auf jeden Fall einschalten. Vielen Dank auch dir, Gregor, wie immer fürs Dabeisein und fürs Mitbringen deiner Themen. Euch da draußen, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an unsere Umfrage, rbtv.to, sales-umfrage24, wenn ihr euer Feedback zu unseren Kooperationen und dem Programm abgeben wollt. Schaut da gerne mal rein. Ansonsten lasst einen Kommentar da und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche beim Game Talk wieder einschaltet. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.